Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Herzlich willkommen zum Honigdachs, Folge 104.
Wow, schon so viel.
Ja, wir waren länger wieder nicht da, aber wir haben einiges vorbereitet. Wir, hallo Stefan.
Hallo Friedemann.
Und niemand anderes.
OMC, tut uns leid.
Grüße gehen raus. Ja, aber ich würde gar nicht sagen, dass wir nur zu zweit sind, diese Folge, denn wir haben uns intellektuelle Sparringspartner dazu geholt, die aber nicht in Person da sind, aber trotzdem namhaft sind, und ich glaube, es lohnt sich wirklich. Wen haben wir dabei? Troy Cross ist mit dabei.
Andrew Bailey.
Und wer ist hier noch auf der Liste?
Brad Rattler? Ich weiß nicht.
Ja, Brad Scott ist das hier. Bradley Rattler, Craig Wonker. Wie hieß der
andere? Ach nee, Troy Cross ist gar nicht dabei, oder? Siehst du?
Wer?
Troy Cross ist gar nicht dabei.
Doch, in der Studie.
Ach, eine Studie.
Ah. Ja.
So viel. Also, okay.
Wir plaudern schon ein bisschen drauf los. Heute wird es ein bisschen intellektuell. Das Hauptthema dieser Folge ist.
Das ist der Presseclub, der Leseclub oder so, Lesezirkel Honigdachs.
Das ist alles schon vergeben. Die Bitcoin-Bibliothek gab es ja schon, yeah. Und Buchclub und sowas, das ist alles durch, aber.
Read a motherfucking book ist das.
Ja, der beste Titel. Ich habe kurz überlegt, die Folge so zu nennen, aber ich glaube, treffender tatsächlich ist die Entweirdification auf Bitcoin.
Das ist so ein schlechtes Wort. Das ist an sich schon wieder so weird.
Entweirdifikation habe ich. Entweirdifizierung. So, also der Hintergrund ist folgender. Ich habe mir dieses Jahr, das ja schon fortgeschritten ist, aber Anfang des Jahres den Vorsatz genommen, wieder mehr zu lesen. Und habe mich wirklich auch aus allem anderen so ein bisschen rausgezogen und richtig viel versucht zu lesen.
Du willst mir sagen, man kann Sachen lesen, die nicht in einen Twitter-Post passen?
Ja, oder auf neun Seiten. Und es hat sich jetzt einiges angesammelt. Und wir hatten das ja auch schon angeteased, dass wir tatsächlich auch nochmal über das Buch Resistance Money, dass ich da gerne nochmal drüber reden will. Du hast das ja auch schon hier vorgestellt im Podcast.
Und ich habe schon wieder alles vergessen. Das ist das Problem.
Ja, ich hab's nochmal richtig intensiv gelesen und habe da was vorbereitet. Da können wir nochmal dran anknüpfen. Und der Punkt war nämlich auch in der letzten Folge mit Fabian, da hatten wir auch kurz über Bücher geredet, und da meinte er auch, ja, ich habe hier immer noch The Genesis Book, habe ich hier noch
Großartiges
rumliegen, und ich bin noch nicht dazu gekommen, das weiterzulesen. Und in dem Moment wurde mir klar, ja, er soll ja auch hier am Code arbeiten. Ne? Das ist ja seine Hauptaufgabe, und dieses Buch lesen ist irgendwie, muss er noch in seiner Freizeit machen.
Ja.
Und es geht wahrscheinlich vielen Leuten so. Und wir beide sind relativ privilegiert, dass wir sagen können, okay, wir nehmen uns mal die Zeit, oder das auch Teil unserer selbsternannten Jobbeschreibung hier.
Wir als faule Bitcoin-Kommentatoren.
Aber quasi unser Job ist es, so eine Bücher zu lesen oder, keine Ahnung, uns zu informieren, so
das
ein bisschen.
Ist richtig.
Und es gibt halt viele Leute da draußen, die haben nicht die Zeit, die würden die vielleicht auch gerne lesen, aber haben nicht die Zeit dazu, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen dachte ich, wäre das doch nochmal gut, wenn wir uns zusammensetzen und das bisschen durchgehen und nicht nur anteasen, weil das hast du super gemacht damals. Du hast Resistance Money vorgestellt, und danach dachte ich so, oh, das ist ein Buch, das muss ich lesen. Und jetzt habe ich es gelesen, und jetzt denke ich, oh, das ist ein Buch, über das will ich tatsächlich nochmal sprechen. Oder es lohnt sich im Podcast, ein paar Konzepte vorzustellen, die da drin auftauchen, die in keinem anderen Bitcoin-Buch auftauchen. Und das war so der Anlass. Und dann dachte ich so, ah, dann Dann ist hier noch ein Buch, das haben die zitiert in dem Buch. Da dachte ich so, ey, das liegt doch eh auf meinem Schreibtisch. Da habe ich das gleich noch hinterher gelesen. Cloud Money von Brad Scott. Und dann habe ich noch Geldpolitik im Umbruch gelesen. Das war alles so ein Sammelband von verschiedenen Aufsätzen. Und ach, es ist einfach diese Folge für euch eine kleine Zusammenfassung, was da draußen so an Lektüre ist, die sich vielleicht lohnt, nochmal zur Hand zu nehmen. Und es wird nicht nur Bitcoin-spezifisch. Also ich habe auch noch ein paar Science-Fiction-Bücher rausgesucht, die ich dieses Jahr gelesen habe. Wo ich auch darauf geachtet habe, geht es da um Geld oder nicht? Bei den meisten nicht. Also es wird so ein Lektüre-Empfehlungs-Podcast. Und
damit ihr nicht selber lesen müsst, hatte das der Plan, oder?
Das ist so ein bisschen, ich glaube, die Bücher lohnen sich trotzdem, weil wir können diese 380 Seiten oder sowas, die Resistance Money hat, die kann man ja nur exemplarisch zusammenfassen, so einzelne Sachen. Also es hat sich wirklich gelohnt, dieses Buch zu lesen und ich würde es auch jedem empfehlen. Aber wer jetzt nicht die Zeit hat und trotzdem aber ein bisschen was daraus mitnehmen will, für den und die ist dieser Podcast, würde ich sagen.
Okay.
Plus noch ein bisschen mehr. So, bevor das aber startet, gibt es noch den Themenbereich Präsentationen, Vorträge und Workshops. Fang du doch mal an, Stefan. Deiner ist nämlich schon vorbei.
Ja, das stimmt, ja. Ich komme von letzter Woche bin ich wiedergekommen aus Königswinter. Das ist irgendwie bei Bonn, also am ganz anderen Ende der Welt. Und es war wirklich eine sehr interessante Erfahrung, wo ich vorher nicht so richtig wusste, was ich davon wie halten soll. Nämlich, ich wurde eingeladen bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, was über Bitcoin zu erzählen, zusammen mit René Pickard. Also der hat mich dazu motiviert und eingeladen, sozusagen mit, da mitzukommen, ihm da zu helfen, weil er da schon mal einen Vortrag gehalten hat. Also die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine von diesen Parteistiftungen, die es so gibt, und zwar die der Union oder CDU. Ich weiß gar nicht genau, ob es nur CDU ist oder auch
CSU. Ja, ich glaube, die CSU hat die ja, eigene, bestimmt irgendwas mit Strauß oder so.
Kann natürlich sein. Ja. Ich bin nicht sicher. Jedenfalls, also eine CDU-nahe Stiftung, wo ich das ist jetzt nicht so meine Richtung eigentlich. Aber deswegen, aber das ist halt so eine Studienstiftung, also die haben ganz viele Stipendiaten, also Leute, die studieren, die von denen ein Stipendium kriegen. Das sind üblicherweise so High-Potential-Studenten, also Leute, die sehr gut sind in dem Studium, aber oft auch irgendein sozial, die brauchen auch irgendein soziales Engagement, was halt oft heißt, dass sie irgendwas Politisches machen in der Richtung, die der CDU gefällt, sozusagen. Und das fand ich erstmal ist das halt für mich eine Szene, die ich gar nicht kenne und die ich auch erstmal, wo ich erstmal so, was sind das für junge Leute? Kannst du dir Studenten vorstellen, die CDU-nah sind?
Leider. Ja. Ich habe so einen Kleidungsstil vor Augen und so einen Frisurenstil.
Hatte ich auch.
Und? Stimmt das Stereotyp?
Nee, nicht so richtig. Also vielleicht ja, also irgendwie schon auch, aber ich war sehr positiv überrascht von sowohl von den jungen Leuten als auch von der Veranstaltung und so. Es war alles, es hat mich total geflasht nachher, also tatsächlich. Also das Ganze war ein Seminar über die Zukunft des Geldes, ging die ganze Woche und René und ich haben da halt 2 Tage lang was über Bitcoin erzählt und mit denen bearbeitet und so. Also nicht nur wir haben erzählt, sondern die haben auch teilweise Vorträge gehalten, wir haben diskutiert ganz viel und so. Und das hat mich total umgehauen. Das war total spannend. Also weil die Leute waren einfach sehr engagiert, sehr, sehr schlau, sehr engagiert so und hatten total Lust darauf, über solche Dinge. Also das haben sich total eingebracht einfach und da sehr tief mitgedacht und sehr tief mitdiskutiert und auf einem sehr hohen Niveau auch diskutiert und also Fragen gestellt und Beiträge gebracht, die wir, glaube ich, beide noch nie gehört hatten. Und wir machen das ja schon eine Weile. Also über solche Sachen auch was erzählen und so. Ja, da hörst du halt nicht die gleichen Sachen, die du, also hörst du auch, ja, auch die gleichen Sachen, die du schon 100.000 Mal gehört hast, ja, die gleichen Einwände und Dinge und so. Aber du hörst auch ganz neue Gedanken auch so. Das sind halt auch Leute aus allen Fachrichtungen, Juristen oder Mediziner oder einer war, glaube ich, Hebammenwissenschaft studiert. Das hatte ich ganz vergessen, dass man das jetzt studiert, ja. Das ist ja jetzt ein Studium. Also es ist ganz verrückte, ganz bunte Mischung von Leuten.
Aber kannst du so ein Beispiel geben für so einen Gedanken, den du vorher noch nicht gehört hattest oder einen Einwand?
Ja, das war kein Einwand, das ging es ums Lightning. Wir haben auch versucht, das Lightning-Netzwerk vorzustellen. Da Lightning-Network gibt es ja diese Funding-Transactions, wo du so Multisig, also hast von 2 Leuten, ne, die einen Multisig haben. Aber wir haben dann versucht, so Bilder dafür zu finden, was das sein könnte. So was in der realen Welt auch gibt. So. Und ich glaube, die war gar keine Juristin, ich weiß gar nicht genau. Also eine Studentin hat jedenfalls dann, ist darauf gekommen, dass das ja ganz ähnlich ist in der Ehe oder im Ehevertrag und hat dann so die Aspekte davon aufgebracht. Das fand ich sehr spannend. Und das war was anderes, was mich auch total, was war ich, komm gerade nicht drauf. Da ging es um, es war in irgendeiner Diskussion. Da ging es irgendwie darum, ob Bitcoin ein Pyramidensystem ist, glaube ich. krieg's gerade nicht mehr zusammen, aber da hatte ich auch jemand ein total spannendes Argument, wo ich dachte, boah, das ist ja eine interessante Art, das zu sehen. Darauf bin ich noch nie gekommen. Also das ging es, glaube ich, irgendwie um Transparenz oder so. Und er meinte irgendwie, naja, weil natürlich kann nicht alles perfekt transparent sein, insofern, dass man nicht alles verstehen kann. Ah, genau, richtig. Also weil René hat natürlich dann irgendwie Advocatus Diaboli gespielt und hat gesagt, so ja, nee, aber Bitcoin ist doch gar nicht so transparent, weil das ist ja alles unglaublich komplex und man kann das ja gar nicht so leicht verstehen, es sei denn, man ist ein Experte dafür. Und dann meinte derjenige, das fand ich einen sehr cleveren Punkt, der meinte so, ja, das ist schon richtig, ja, es ist kompliziert, also das wussten die dann auch sehr, sehr, sehr klar, weil wir hatten halt gerade Bitcoin erklärt. Aber er meinte, ja, aber ein Punkt, wie man bei solchen Sachen überscheiden kann, ist das okay, dass das ist es so transparent, wie es sein kann, ist sozusagen die Frage. Ist die Komplexität da, um zu verwirren, oder ist die Komplexität genauso komplex, wie sie sein muss, damit es funktioniert und nicht mehr?
Das ist wirklich ein guter Gedanke.
Das fand ich einen sehr spannenden, sehr, sehr Gedanken. Den hatte ich so noch nie gehört, glaube ich. Da kann man tatsächlich, finde ich, ganz gut argumentieren. Bei Bitcoin ist diese Komplexität halt nötig, damit es funktioniert. Und alles hat seinen Zweck, was da ist. Und man kann alles begründen, warum das da ist. Es ist eben nicht da, um irgendwas zu verschleiern.
Ja.
Fand ich zum Beispiel sehr interessant. Und da gab es ganz viele so kleine Gedanken. Und gestern, boah, das ist richtig toll, mal mit Leuten zu arbeiten, die klug sind und engagiert sind. Das fand ich sehr spannend. Also wir haben, das fand ich auch sehr, also das Ganze war ein sehr spannendes Ding, das Problem, weil ich war ein bisschen krank, deswegen war ich nicht so richtig fit. Aber wir haben das, am Anfang haben wir Bitcoin erklärt anhand des White Papers. Also wir haben mit dem zusammen das White Paper gelesen, ja. So 5,5 Stunden lang ungefähr.
Ich finde das einen so genialen Einstieg und frag mich, warum das nicht häufiger gemacht wird.
Eigentlich so,
man fängt ganz vorne an.
Es ist total naheliegend irgendwie. Das war auch Renés Idee, glaube ich, das so zu machen. Und das hat auch seine Tücken. Also wir haben am Anfang auch das so ziemlich viel vorbereitet, haben uns das durchgelesen und haben viele Sachen festgestellt. Erstens, also ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr guter Einstieg, wenn man die Zeit hat, das zu machen. Aber nur, wenn man die Zeit hat. Ich glaube, man könnte Bitcoin sehr viel schneller erklären, ohne das White Paper. Und das White Paper ist auch an Stellen einfach nicht gut. Das ist halt das, was einem dann auffällt irgendwann, wenn man das mal wirklich bearbeitet, dass es halt vieles darin, es gibt ja auch inzwischen so eine Errata-Page von Dave Harding, glaube ich, können wir vielleicht mal verlinken, wo drin steht, also was ist in dem White Paper falsch, was war schon immer falsch, was wissen wir heute, dass falsch ist, was hat sich, ist einfach überholt sozusagen. Also es sind so Sachen drin, also erstens ist davon eine ganze Menge drin, dann ist es einfach didaktisch so eine Sache von der Reihenfolge, wie man es einführt. Also wir haben ganz vieles umgestellt, weil wir es nicht so optimal fanden, wie es eingeführt wird. Dann sind teilweise so Sachen drin, die sind vielleicht überflüssig oder also die Introduction zum Beispiel, der erste Paragraph der Introduction ist so, da wird begründet, warum das überhaupt gut ist, warum das wichtig ist, dass wir Bitcoin haben. Und die Begründung ist so albern, finde ich. Die Begründung ist halt, weil es ist ganz wichtig, dass wir wie Bargeld, dass wir Zahlungen nicht rückgängig machen können, weil sonst ist das ja so teuer, weil sonst muss man ja dafür bezahlen, dass eventuell jemand betrügen könnte, also wie bei Kreditkarten. Deswegen brauchen wir Bitcoin. Ich sage, ey, das ist der Grund, dass wir Bitcoin brauchen? Nicht wirklich. Das ist eher, finde ich, ein Nachteil. Aber okay. Also das ist für ihn die Begründung, warum wir Bitcoin brauchen. Das ist, fand ich, sehr schwach. Also diese ganze Introduction ist relativ schwach, finde ich.
Aus heutiger Perspektive.
Aus heutiger Perspektive. Immerhin, man muss dem Paper ja zugute halten. Das ist 16 Jahre alt. Und es beschreibt tatsächlich immer noch sehr gut auf einem hohen Niveau, wie Bitcoin funktioniert. Wir haben es ja damit erklärt und es funktioniert schon recht gut, aber es hat halt auch schon seine Schwächen und sein Alter und so. Und es ist schon sehr weird auch auf seine Art. Aber es ist halt eine Primärquelle und man kann dann halt sehen, okay, das hat Satoshi genau so gesagt, ja. Und dann sieht man halt auch, was anders ist, was in Wirklichkeit nie so implementiert wurde und so. Also man kann da schon sehr tief gehen auch darin und das haben die halt mit uns gemacht und das erfordert schon auch eine Bereitschaft, sich die Zeit und die Energie zu nehmen, so tief zu gehen. Und das hat sich, glaube ich, schon gelohnt, war schon toll.
Spannend. Ja, vor allen Dingen hat Satoshi ja total vergessen, damals das wichtige Wort Blockchain und die Blockchain-Technologie hervorzuheben und wie das die Welt revolutionieren wird.
Ja, das ist richtig.
Das stand da total auf dem Schlauch.
Komisch, ja. Ich weiß auch nicht, warum er das vergessen hat.
Das heißt, wie viele Studenten waren da so in eurem Kurs?
Ich glaube, es waren 28. Ich bin gar nicht sicher, ob alle da waren, aber ich glaube, 28 waren zumindest geplant. Also so die Größenordnung.
Finde ich super interessant. Also war erfolgreich.
Ja, ich fand schon. Ich fand es sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben das offizielle Feedback von den Studenten noch nicht. Aber also dahinter haben sich auch viele von denen dann bedankt und haben gesagt, so, ja, das war super. Und die haben jetzt irgendwie einen viel besseren Einblick und haben tatsächlich mal über diese Dinge tief nachgedacht. So. Und das war halt auch mein Eindruck. So, dass, also ich bin bestimmt nicht alle, bestimmt gab es Einzelne, die irgendwie ein bisschen nicht so richtig dabei waren, aber sehr, sehr viele haben, also das ist ja das. Ich glaube, Bitcoin ist so ein Ding, so jetzt nicht mal so was drüber hören, das bringt jetzt nicht so richtig viel. Man muss halt schon bereit sein, sich da reinzudenken und zu verstehen, wie das funktioniert. So. Deswegen, ich glaube, ein gewisses Level von, also wir haben jetzt sozusagen, wir haben es schon auf einem hohen Abstraktionsniveau gemacht, wie das White Paper halt ist, so, aber ein gewisses Level von technisch reingehen brauchst du halt schon, um zu verstehen, okay, was ist überhaupt das Problem und was löst der überhaupt und warum machen wir das eigentlich so? Und dann kannst du dich halt auch darüber unterhalten, ist das sinnvoll? Und wir haben ganz viel über so Dinge gesprochen wie, was ist technischer und sozialer Konsens und wie hängt das zusammen und was ist daran wichtig und also wie drückt das eine das andere aus und dann kann man halt, wenn man sowas weiß, wenn man sowas verstanden hat, zumindest im Ansatz, dann kann man auch darüber reden, dann wie, naja, wie gefährlich ist es denn, dass jemand die Regeln von Bitcoin ändert und wie würde das gehen und wie könnten Angriffe funktionieren und so, und darüber kann man sich halt dann eine Meinung bilden, wenn man eine Ahnung hat, wozu dieses System gut ist und wie es im Prinzip funktioniert und ne, also das, dazu muss man aber schon relativ viel investieren und das, glaube ich, ist uns gut gelungen oder den Leuten, den Studenten da gut gelungen, mit uns das zu machen. Das ist halt wirklich was, glaube ich, eine gewisse Tiefe entstanden in diesen 2 Tagen. Und das ist war für mich ein sehr lohnenswertes Gefühl, ein sehr beglückendes Gefühl, so dieses auf einem ganz hohen Niveau was mit schlauen Leuten zu verhandeln. So, ne?
Mit schlauen Leuten, die Interesse haben.
Mit schlauen Leuten, die Interesse haben,
das genau. Das ist halt so, tatsächlich, das ist so selten. Das habe ich mit einigen anderen Leuten in letzter Zeit besprochen, dass halt die Zielgruppe junge Leute so viel lohnender ist, wenn man irgendwas mit Bitcoin erklären will, weil die einfach heiß sind darauf, das zu verstehen und da Interesse haben. So dieses, der alte Begriff davon, Douglas Adams, ne? Ab 35 ist alles, jede technische Neuerung wieder die natürliche Ordnung, so dass die jungen Leute, die sind da so offen und die wollen da so umgehen und das macht so einen Spaß, mit denen irgendwie zu arbeiten, weil die eben auch diese frischen Gedanken haben, die nicht irgendwie von Leuten kommen, die schon 30 Bücher gelesen haben zu demselben Thema und dann so diese klassischen involvierten Experten sind, die so in bestimmten Bahnen und Schubladen denken. Deswegen finde ich auch, das ist eine sehr, sehr gute Zielgruppe. Junge Leute, also unter 30, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und gerade die, ich meine, das ist natürlich auch eine besonders ausgewählte Zielgruppe, die sind natürlich schlau, ja. Das sind natürlich irgendwie Top-Studenten und die sind halt auch politisch interessiert. Mal ganz abgesehen, ob ich jetzt die CDU gut finde oder nicht, ja. Es ist halt die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass einige von denen mal irgendwann eine Rolle spielen werden in der Politik, ja. Und mein Ziel und auch das von René, glaube ich, war nicht jetzt irgendwie Bitcoin zu verkaufen, aber ich glaube, was wir geschafft haben, ist ein viel höheres Verständnis dafür zu erreichen, was das überhaupt ist, wozu das überhaupt gut ist, warum das wichtig ist. Und ich glaube, das ist total wichtig, wenn du irgendwann mal ein Gesetz machen musst in der EU darüber oder so oder in Deutschland oder so, dass Bitcoin berührt, dass du überhaupt verstehst, warum ist das relevant? Warum ist es nicht, wenn du einfach nur denkst, ah, das ist das mit den Lambos, wo die Bitcoin-Bros dann rumfahren? Und das ist dein Level von Verständnis, dann kannst du dazu nicht wirklich irgendeine interessante Gesetzgebung machen. Aber ich glaube, die haben jetzt die Möglichkeit, wenn sowas mal irgendwann auf den Tisch kommt und sie irgendwie in der Position sind, darauf Einfluss zu nehmen, meinetwegen sind sie auch dagegen, ist ja völlig okay, ja. Aber sie sollten es informiert sein. Sie sollten sagen, ja, ich bin dagegen, weil mir das nicht wichtig ist, was Bitcoin wirklich ist. Und nicht, weil ich es missverstanden habe.
Mhm. Es klingt ein bisschen, als hättet ihr Bitcoin für die Leute vor Ort entwirdifiziert.
Vielleicht, ja, auch wenn du das wundervolle Wort bemühen möchtest.
Wir setzen das jetzt durch. Und als Ergänzung noch kurz, es ist die Hans-Seidel-Stiftung, die die CSU hat.
Ah, siehst du.
Ja.
Dann nächstes Mal dann.
Ja, ich finde es ja auch interessant, dass die euch eingeladen haben und das zeigt ja auch dieses Interesse daran, an dem Thema, dass das in der Gesellschaft schon vorhanden ist. Und da passt auch ganz gut dazu, dass es noch einen Vortrag gibt bei der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz. Da bin ich nämlich, schon kommende Woche ist das, am 24.09. um 18.30 Uhr, wer in der Gegend ist. Eintritt ist frei und da werde ich auch nochmal über Bitcoin sprechen.
Wo ist das, welcher Stadt?
Mainz.
In Mainz, ah, okay, das ist ja...
Ja, und ich freue mich halt wirklich darauf, weil das ist, glaube ich, auch eine Institution, die genauso wichtig ist, wo so eine Auseinandersetzung stattfinden kann über politische Dimensionen und was das bedeutet, Bitcoin, und warum wir das haben und warum wir das brauchen, weil es eben nicht die unumkehrbaren Kreditkartenzahlungen sind, digitale Zahlungen, wie Satoshi meinte, sondern so dieses gesamte Thema auch dahin zu bringen, wo man vielleicht wieder neue Zielgruppen erreicht und mit Leuten interessiert, sich austauschen kann und vielleicht auch gutes Feedback bekommt und nicht immer nur in seinen eigenen kleinen Zirkeln agiert. Also da der Hinweis, wenn ihr in der Nähe seid, in Mainz, am 24.09. kommt doch vorbei und diskutiert gerne mit. Genau, jetzt haben wir so ein paar Themen schon angerissen. Und ich bin schon ein bisschen heiß. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir diese Folge jetzt aufziehen, weil wir haben so viele Inhalte. Arbeiten wir die Stück für Stück ab oder wird das ein Riesenkonglomerat, wo alles ineinander übergeht?
Ich bin immer für Riesenkonglomerat.
Ich glaube, es lässt sich auch nicht vermeiden, weil es hängt halt bei Bitcoin alles so mit allem zusammen. Ne? Du fängst das eine an, also jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, über junge Leute, die sich interessieren für Bitcoin oder die politische Dimension von Bitcoin. Ich bin eigentlich schon, obwohl es jetzt im Skript nicht als erstes steht, ich bin direkt bei diesem Nakamoto-Project.
Mhm. Ja, ich finde, wie gesagt, das ist auch so ein Eindruck von diesem Seminar, ne, dass so ein Verständnis ist auch immer was Ganzheitliches, wo dann halt tausend verschiedene Seitenfragen aufpoppen plötzlich, und deswegen finde ich es auch gut, da dann reinzugehen, ne, und das, diese Komplexität sozusagen auch in der Form gerecht zu werden und sagen, ja, okay, ja, es ist halt nicht, man kann das nicht schön in geordneten, diese fünf Punkte einordnen alles, sondern nee, jetzt kommt halt die Frage auf, na, dann reden wir doch darüber.
So. Und man braucht halt Zeit und Raum dafür, ja. Das ist das Wichtige. Aber lass uns direkt mal zum The Nakamoto Project kommen.
Okay, ah, da ist Troy Cross drin, richtig.
Genau, Troy Cross und Andrew Perkins haben das gemacht.
Wie denn Andrew, ein anderer? Ach ja, das war ein anderer Prof. Was ist das für ein Prof? Andrew Perkins ist, glaube ich, kein Bitcoiner, oder?
Ist der Marketing oder sowas für irgendwas in die Richtung?
Ach so, echt, okay.
Oder Statistik kann der besonders gut. Und das ist, Troy Cross ist ja auch Philosoph.
Richtig,
glaube ich.
Ja. Philosoph, ja.
Und die haben, wie ich finde, einen unglaublich wertvollen Beitrag geleistet mit The Nakamoto Project, weil sie Daten erhoben haben. Sie haben eine große repräsentative Umfrage in den USA durchführen lassen, mit dem Ziel, die Bitcoin-Adaptionen zu verstehen, politische Einstellungen, Demografie und Sentiment, was ist das Gefühl? Gefühlslage oder sowas?
Gefühlslage vielleicht sowas.
Ja, also so, sie wollten einfach mal eine Datengrundlage schaffen, wie der Stand von Bitcoin ist. Und das finde ich total wertvoll, weil bisher haben wir alle einen Eindruck, ne? Man kann sich da mit ganz vielen Leuten unterhalten und man kriegt so ein Gefühl, aber sie haben zum ersten Mal, ich glaube, über 3.500 Leute letztlich befragt. Besitzen Sie Bitcoin? Haben Sie keine Bitcoin? Was ist Ihre politische Einstellung? So, welche Werte vertreten Sie? Und haben das eben auf eine Grundlage gestellt, womit man jetzt mal Sachen belegen kann. Weil bisher ist das immer so Meinung, dass man gesagt hat, zum Beispiel die überraschende Meinung ist, ja, Bitcoiner sind nicht alle radikale irgendwie Extremisten, die den Staat abschaffen wollen, die ultralibertär sind oder die ultrakonservativ sind. Da haben sie nämlich laut ihren Daten rausgefunden, dass die meisten doch eher gemäßigt neutral sind, dass es schon so eine leichte Häufung gibt an den Rändern, konservativ und
an beiden Seiten,
libertärerweise
nicht.
Ja, also das ist halt dieses Spektrum zwischen konservativ und libertär. Da gibt es jetzt irgendwie andere politische Strömungen, sind da auf dieser.
Es gab auch, ich weiß nicht, es gab auch sozusagen diese Links-Rechts-Spektrum, weil wurde da auch abgefragt.
Es ist halt eine bestimmte Art, wie man das darstellt, aber es ist halt belegt in gewisser Weise, dass das ganze politische Spektrum abgedeckt ist mit Bitcoinern. Dass du natürlich den Eindruck hast, dass die besonders Lauten und die Extremen, die das repräsentieren in Social Media, die sind halt oder die erzeugen das Bild, dass alle Bitcoiner so wären, aber es stimmt eben nicht. Das ist ja auch, wenn du auf eine Konferenz gehst und dich mit den Leuten unterhältst, dann kriegst du auch ein ganz gemischtes Stimmungsbild. Aber zum ersten Mal kann man das tatsächlich belegen und das finde ich halt so wirklich wertvoll. Genauso wie sie halt gezeigt haben anhand Daten. Das ist jetzt auch nicht überraschend, dass halt junge Männer vor allem Bitcoin besitzen. So, ich glaube, zwischen 31 und 35 ist so die höchste Quote, dass da 40% der in dem Alter sich Befindenden besitzen Bitcoin und dann ist, glaube ich, nochmal so um die zwischen 40 und 45 und darunter sind halt auch relativ hohe Werte. Und das ist zum einen interessant, zum anderen fand ich es aber auch ganz interessant. Ich habe den Podcast gehört, wo Troy Cross bei Peter McCormick war und sie darüber geredet haben, dass sie auch gesagt haben, naja, die Daten, die zeigen uns ganz klar, wenn du die Bitcoin-Adoption voranbringen willst, dann mach keine Programme mehr für junge Männer.
Guter Punkt.
Ja. Das ist, wir müssen nicht noch irgendwie mehr Techies in dem Alter anwerben, sondern wir müssen zum Beispiel alle anderen Gruppen adressieren. Ne? Seien das jetzt Frauen oder ältere Menschen oder das, und das denke ich so, ja, das ist total wertvoll, diese Daten zu haben und sich darauf zu beruhen. Und Sie haben ja auch gesagt, es gibt keinerlei Unterschied, war es, glaube ich, hinsichtlich, es gibt keine bestimmten politischen Positionen. Es gibt keinen Unterschied in der ethnischen Herkunft, im sozialen Status, im Bildungsgrad. Bitcoin ist sehr gut verteilt über die ganze Gesellschaft. Und die Hauptgründe, warum das jemand hat, ist, weil sie Zeit hatten, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ein gewisses Wissen darüber, ein Wissen über die Funktionsweise und ein Vertrauen da rein. Und das ist, also kann man sich gerne mal angucken, die Studie, das ist relativ kompakt. Das sind, glaube ich, auch nur so 9 Seiten oder sowas, wo das zusammengefasst ist. Es gibt einen großen Kritikpunkt, den ich habe, ist, sie haben schöne Diagramme gemacht und ist grafisch alles schön aufgearbeitet, aber es sind nicht alle Werte tatsächlich angegeben. Du siehst immer in den Diagrammen, siehst du so 1-2 Sachen, zum Beispiel 40% junge Männer irgendwie im Alter zwischen 31 und 35 besitzen wohl Bitcoin, aber der Anteil bei Frauen, da siehst du auch so einen Balken, aber da steht keine Zahl dran. Und das ist so, naja, das ist vielleicht doch ein bisschen mehr Marketing auf schöne Aufmachung gesetzt.
Ja, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Also das ist vielleicht, wenn man das kritisieren möchte, ich bin ja auch nicht sicher, wie valide das ist, diese Studie. Ne? Die haben das mit irgendeinem Marktforschungsinstitut, glaube ich, zusammen gemacht oder so. Und natürlich wollen die auch ein gewisses Narrativ stärken, ja. Also, keine Ahnung, müsste man halt jetzt, also, ich meine, das ist jetzt, steht jetzt da, das sind jetzt Daten, ja. Und ich nehme an, die kann man nachvollziehen. Und dann könnte man jetzt als Forscher sich fragen, naja, kann ich das replizieren, diese Findings? Oder ist das, also, das ist jetzt erstmal eine, die haben das jetzt mal in den Raum gestellt, ja. Ob das jetzt so da stimmt, wer weiß, ja. Also, ich meine, haben ja schon Leute ähnliche Versuche gemacht. Ich glaube, Block oder irgendwer hat, die haben die, glaube ich, auch oder so. Und die haben ja total krude, sehr seltsame Sachen rausgefunden, ne? Also, ich weiß nicht, was deren Problem war von ihrer Methodik oder so. Also, die haben zum Beispiel Sachen rausgefunden wie, ja, in den USA gibt es das so, dass junge Männer vor allem Bitcoin halten. Aber wenn du das kontrollierst und sagst, nimmst die außerhalb von den USA, dann geht der Effekt weg. Außerhalb von den USA haben Frauen genauso viel Bitcoin wie Männer. Also, das widerspricht jetzt meiner Intuition, aber wer weiß.
Ja, was gilt jetzt? Die Intuition oder? Klar, braucht man irgendwie noch mehr Untersuchung oder
genau,
sowas.
Genau, also es ist ein Datenpunkt und man muss halt auch sehen, ja, also zumindest Troy Cross, ich schätze Andrew Perkins auch, ich weiß nicht, die sind halt auch Bitcoiner, die haben halt, und Troy Cross ist hat halt, der arbeitet fürs Bitcoin Policy Institute, ne? Also der ist Lobbyist, mit anderen Worten, ne? Also der hat schon eine Geschichte zu erzählen. Also jetzt passen die Daten zu seiner Geschichte, aber du weißt ja auch nicht, was er weggelassen hat.
Ja, das ist eben so, ist, ja, guter Punkt. Guter Punkt. Man soll immer kritisch sein. Man weiß eben, dadurch, dass die Daten auch nicht tatsächlich zugänglich sind, die Rohdaten, ist es halt schwer, auch das.
Das ist schon mal zum Beispiel ganz schlecht. Also ist das nicht so, ja? Kann man die nicht irgendwie runterladen?
Ich hab tatsächlich eine Mail geschrieben, habe gesagt, schön, dass ihr das gemacht habt, ist toll, aber gibt es irgendwo tatsächlich nochmal mit allen Zahlenwerten irgendwie die Diagramme und sowas, dass man das auch verwenden kann. Weil
das wäre eine Red Flag sonst, ne? Also es gibt halt, wir haben ja gerade, haben wir darüber gesprochen, es gibt so, diese gab so eine Metastudie über die Qualität von so Umweltstudien über Bitcoin.
Ja, da hatten wir, glaube ich.
Ich glaube, da hatten wir drüber geredet. Ja. Und da gab es, die haben halt so Qualitätsaspekte rausgearbeitet, die so Mindeststandards, die eine Studie erfüllen soll. Das ging halt um ein anderes Thema, aber allgemein, ja. Also, wenn du eine wissenschaftliche Studie machst und beziehst dich auf statistische Daten, dann sollte man diese Daten schon auch, schon auch verfügbar machen. Sonst ist es eigentlich nichts wert. Kannst ja alles behaupten. Also,
es ist halt, die haben eine Webseite ins Netz gestellt. Ich habe ihnen eine Mail geschrieben. Ich habe bisher keine Antwort bekommen. Vielleicht kommt das noch. Auf Anfrage, wenn sie das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht haben sie auch nicht so viel Zeit, sich darum zu kümmern. Es ist erstmal, es ist vielleicht so ein Gegenentwurf auch um sowas wie David Columbia und da sein Buch vor ewigen Zeiten, Software, Bitcoin, Software is right. Ring Extremism oder sowas.
Ja, der zitiert ja auch keine Daten. Also,
ja, also, aber
klar, ne? Also ja.
Aber beides ist jetzt auffindbar im Netz. So, ja. Jetzt hast du wieder einen gewissen.
Nee, insofern, ich glaube das schon, dass das wertvoll ist. Ne? Ich würde nur trotzdem sagen, es ist auch gut wichtig, kritisch zu sein und zu sagen, naja, man kann das auch immer hinterfragen, aber das ist ja auch also jetzt kann ja David Columbia wiederkommen und dem widersprechen, ja. Oder wer auch immer, ja, kann er ja machen. Aber ja. Es ist trotzdem natürlich gut, dass es sozusagen eine andere Seite dieser Debatte auch gibt.
Okay, Kritik hatte ich daran. Ja, das war der kleinste inhaltliche Teil. Lass uns mal direkt ins große Thema einsteigen. Resistance Money von Andrew Bailey, Bradley Rettler und Craig Warmke. Ich kannte die drei vorher ehrlich gesagt nicht so richtig. Du hattest es ja lang erwartet. Also es sind drei Philosophieprofessoren, die sich die Frage stellen, die ich ja im Übrigen sehr, sehr gut finde. Ist eine Welt mit Bitcoin besser oder ist eine Welt ohne Bitcoin besser?
So. Drei Professoren, die übrigens, glaube ich, auch alle zum BPI gehören, zum Bitcoin Policy Institute, also einem Think Tank oder
auch eine gewisse Färbung haben.
Ja. Lobbyverband für Bitcoin.
Die das aber vom Anfang an ja auch sagen.
Ja.
Und da eine gewisse Transparenz herstellen. So. Und die auch einige gute Konzepte in der Folge präsentieren, wie man mit so einem Bias umgehen kann. Oder eine Sache, die ich sehr interessant fand. Aber lass uns nochmal am Anfang bleiben. Also als ich das gelesen habe, du hattest damals auch gesagt, das weiß ich genau im Podcast, dass du hast so ein paar Stunden hast du gebraucht, um dich da durchzuarbeiten und so. Weil es ist halt viel, 380 Seiten ungefähr. Und ich hatte das Gefühl, es ist so echt Futter fürs Hirn. Na, du liest das und es fängt sofort an zu arbeiten da drin. Und ich hatte genau diesen Punkt, es hilft dir, jetzt benutze ich mal einen alten Menschenbegriff, das uns identifiziert, es defragmentiert so ein bisschen dein Bitcoin-Wissen. Das ist so, habe ich neulich gelernt. Die jungen Leute wissen gar nicht mehr, was defragmentieren bedeutet. Es war früher auf Festplatten.
Ich glaube, SSDs machen das von alleine. Oder
so. Ja, aber ich hatte das Gefühl, sie bauen alles, was man über Bitcoin weiß, so ein bisschen auseinander. Also jeder, also ich habe ja über die Jahre habe ich so Wissen mir angesammelt über Bitcoin, ne? Und dann hast du hier mal was gelesen und da und hast so verschiedene Argumentationen und verschiedene Teile. Also geht's jetzt um diesen Geldbereich oder geht's um welche Rolle spielt Energie bei Bitcoin und was sind so die Kernwerte und Mathematik und sowas. Und aus denen schöpft man ja dann immer wieder, um in Gesprächen selber Argumentationen sich zusammenzubauen, um Vorträge zu machen und das zu erklären. Und was aber bei diesem Buch so toll war, ich hatte das Gefühl, das ist wie so ein Lego-Kasten. Du hast, jeder hatte oder hatte früher so einen Lego-Kasten und da kann man sich vorstellen, da sind so halb vorgebaute Sachen drin und daraus setzt man sich dann halt irgendwie seine Bitcoin-Argumentation zusammen. Und was sie machen ist, sie gehen erstmal wirklich hin und nehmen so diese Teile und sagen, ach guck mal, das nehmen wir erstmal nochmal auseinander und sortieren das ein bisschen hier hin und sortieren dein Bitcoin-Wissen in so kleinere Teile, in ganz atomare Teile und dann geben sie dir Anleitungen, wie sie sagen, und wenn man das so zusammensetzt, guck mal, dann hast du hier so eine schöne, dann kannst du das damit bauen. Und wenn man das so zusammensetzt, dann baust du das. Und dann fängst du an, so irgendwie selber schon wieder neue Teile hinzuzufügen und so zu arbeiten. Und weil sie ja auch Philosophieprofessoren sind, hat mich das total erinnert. Also dieses ganz kleine Runtergehen hat mich total erinnert. Ich hatte im Studium, im Bachelorstudium gab es sowas wie General Studies, wo du in andere Fächer reinguckst und da so Grundlagen mitmachst. Und da saßen wir in einem Kurs, der hieß Logisches Propedeutikum. Das ist so eine Vorbereitung für Philosophiestudenten.
Ja.
Und damals dachten wir auch so, was ist das hier? Was wollt ihr von uns? Das ist ja super weird. Und da ging es genau darum, tatsächlich Sprache so von allem zu entkleiden, was nur so Schmückwerk ist, was so doppelte Bedeutungen sind, was nicht eindeutig ist und das so weit runterzubrechen, bis du irgendwann in so einem logischen System drin bist aus Bestätigung und Verneinung und so wie eine Programmiersprache, so if, else, wenn, das und so, wirklich die Sprache so ganz kleinteilig zu zerlegen. Und da war so ein Beispiel, an das musste ich jetzt wieder denken, dass wir damals da saßen und der Dozent hat so ein auf dem Overhead-Projektor, so lange ist das her, da so eine Folie gelegt und da war so eine Karte drauf und da war ganz klar Deutschland zu erkennen und ringsherum die Nachbarstaaten und Deutschland war so schräg schraffiert und sowas. Und da hat er gesagt, was sehen wir hier? Und ja, der Erste hat sich gemeldet und hat gesagt, na, wir sehen Deutschland. Und da hat er gesagt, nee, wir sehen einen schraffierten Bereich und einen nicht schraffierten Bereich. So, und wo alle so dachten, hä, ist das doof? Aber genau das ist das irgendwie erstmal diese, du erkennst sofort, dass das Deutschland ist, aber das ist schon wieder ein Schritt, der eigentlich erst später kommt. Du legst es erstmal so auseinander, dass du wirklich diese kleinteiligen Sachen hast. Und da hatte ich das Gefühl, die argumentieren wirklich auf so einer ganz runtergebrochenen Ebene. Und dadurch ist es so super nachvollziehbar, dieses Buch.
Ja, ich meine, das ist ja, das ist, glaube ich, das, was sie denken, zumindest, dass das ihre Kernkompetenz ist, so Philosophen.
Jetzt bist du so kritisch, du warst doch so begeistert.
Ich bin begeistert von dem Buch, tatsächlich. Ich bin skeptisch gegen Philosophie allgemein, als quasi Mathematiker so ein bisschen. Also es gibt ja so den Unterschied, es gibt ja philosophische Logik, es gibt mathematische Logik.
Ja. Ja.
Als Mathematiker bin ich natürlich voreingenommen. So das andere, die denken halt, dass sie klar denken und Logiker wissen, dass sie klar denken. Also Mathematiker, also es ist halt, ja, also die haben halt, ich glaube, es ist so was, was Philosophen lernen, sozusagen auf eine Art klarer zu denken als die meisten Menschen, ne? Dass sie so halt merken, okay, was behaupte ich hier eigentlich und was will ich eigentlich zeigen und was muss ich eigentlich zeigen, um das zu zeigen und so und was schwingt da mit und so. Dafür haben die, glaube ich, schon ein ganz gutes, aber es ist für mich ja immer noch eine sehr, ist halt nicht formal, oder es ist halt ein, es ist immer noch eine sehr menschliche Sache, das zu machen. Logiker, also Mathematiker würden dann halt sagen, naja, wenn du das richtig vormachen willst, dann musst du es so machen, dass du es einem Computer beibringen kannst. Und dann weißt du, dass du da keine, dass das alles objektiv ist, wenn das ein Computer machen kann. Und dann bist du halt bei mathematischer Logik. Die Frage ist, wie nützlich ist es dann noch? Ja. Aber ich erkenne diese Idee, diesen Versuch und so total an. Ich bin nicht sicher, ob es das wirklich leistet, aber ich glaube, sie können das schon besser als die meisten Menschen. So.
Zumindest hilft es in dem Buch, diese Argumentation sehr gut nachzuvollziehen, so denen zu folgen. Ich habe das Gefühl, es ist zwar ein anspruchsvolles Thema, es geht um Bitcoin und warum das sinnvoll ist für die Welt, und sie schaffen das aber trotzdem wirklich kleinteilig Stück für Stück zu erklären, indem sie so Sachen, wenn man sich unser Geldsystem anguckt irgendwie, dass sie dann eher sagen, okay, das, ja, da gibt's irgendwie Firmen und Banken und sowas, aber du kannst es auch in Rollen zerlegen zum Beispiel, was sie ja machen, dass sie sagen, es gibt diese drei Rollen, es gibt die Maker, die Mediators und die Manager irgendwie, und dass sie das dann übertragen und sagen, ach guck mal, im Bitcoin gibt's diese Rollen auch, sie sind nur irgendwie ein bisschen unter anderen Bedingungen erzeugt und vielleicht ein bisschen anders verschränkt, aber so Sie entkleiden ganz viel von Sprache und Bedeutung und reduzieren das erstmal auf die Sachen, die relevant sind an der Stelle für diese Argumentation.
Ja, ich glaube, die machen das auch sehr gut. Ich finde auch, das Argument ist sehr gut gelungen. Ich meine, was ich halt sage, ist auch zum Beispiel diese Unterscheidung in diese drei Kategorien, das ist ja auch irgendwie wieder beliebig. Ja? Das hätte auch irgendwelche anderen Kategorien sein können. Ja. Die haben sich halt auch irgendwie ausgedacht.
Das stimmt schon. Ich verstehe auch den Punkt, warum man da als Mathematiker vielleicht ein bisschen, aber es ist vielleicht genau dieses, wie komplex muss es sein, damit es funktioniert und was ist das, also es bricht das halt auf ein Level runter, wo es eine Funktion erfüllt an der Stelle.
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass sie das sehr gut machen und besser als ich das zum Beispiel könnte, ja. Also dass sie dieses Argument führen, ja. Also
es ist, ja, ich meine, es ist ein Bitcoin-Buch und wir haben ja jetzt einige auch gelesen und es tauchen natürlich auch Sachen auf, die man schon kennt und sowas, weil die müssen einfach erklärt werden. Aber trotzdem fand ich, es gibt halt einige Punkte, die ich so in noch keinem anderen Bitcoin-Buch gelesen habe,
ja,
die ich total spannend und inspirierend fand.
Okay.
Also dieses Maker, Manager, Mediators, das ist okay. Das ist jetzt nicht, sind nicht die Hauptpunkte, aber allein zum Beispiel diese Unterscheidung. Das Buch heißt Resistance Money. Mhm. Und ganz am Ende, das hat mich ein bisschen überrascht, warum das ganz am Ende kommt, dass sie sagen, ja, das andere ist Compliance Money. Und dann dachte ich so, okay, ja, das ist ein interessanter Dualismus, wie man sehen kann, weil sie auch sagen, zum Beispiel Bargeld ist teilweise Resistance Money. Und normalerweise, ja, wenn die Leute das Geldsystem erklären, dann erklären sie immer, du hast Fiat und du hast Bitcoin. Aber dass es so eine Schnittmenge gibt eigentlich zwischen Bargeld und Bitcoin, die ja auch schon lange da ist, die aber irgendwie in den zirkulierenden Narrativen wieder so ein bisschen verloren gegangen ist,
finde ich auch sehr schade. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wir haben das auch gerade jetzt letzte Woche auch so diskutiert als ein wichtiger, also das steht ja auch im White Paper tatsächlich drin, ne? Also es geht um Electronic Cash und das heißt, ja, es ist Bargeld. Es geht um einen Bargeldersatz und das ist das, was die Cypherpunks machen wollten eigentlich. Und das ist das, was Satoshi gemacht hat.
Da war ich auch tatsächlich, als ich das gelesen habe, habe ich erstmal wieder darüber nachgedacht, dass ich dachte, warum ist das so verloren gegangen? Ne? Warum sind die Leute alle so, dass sie sagen, auch wir müssen überall statt mit Bargeld bezahlen, mit Bitcoin bezahlen? wenn man doch eigentlich das als...
Das ist dieses libertäre Narrativ, was sich so furchtbar leider durchgesetzt hat in der Bitcoin-Community irgendwie so, dass es geht eigentlich um Inflation. Ich finde nicht, dass das so wichtig ist, aber weiß ich nicht.
Dass man Bargeld ablehnt, weil es vom Staat kommt, prinzipiell, und dass es deswegen ersetzt werden muss. Und das ist eigentlich aber... Dass man eigentlich im selben Team ist. Ne? Das ist nur eben unter anderen Bedingungen und okay, also ja, sollen wir nochmal kurz, ich habe ja so ein paar Zitate rausgesucht, um das zu verdeutlichen nochmal, diese Stellen. Mhm. Zum Beispiel zu Resistance Money, das fand ich sehr einleuchtend. Also da ist das Zitat, Bitcoin ist Resistance Money, es geht darum, die Notwendigkeit des Vertrauens in und der Erlaubnis von zentralen Behörden zu beseitigen. Bitcoin ermöglicht es jedem, Werte zu speichern, zu empfangen und zu übertragen, ohne von den Launen einer vertrauenswürdigen Partei abhängig zu sein. Im normalen Leben haben viele Menschen keinen Bedarf an Resistance Money. Normales Geld, Compliance Geld, reicht ihnen völlig aus. Aber Resistance Money ist für Randgruppen gedacht, für diejenigen, die am Rande stehen und für diejenigen, die sich eines Tages dort wiederfinden könnten. Für Menschen am Rande der Gesellschaft ist Compliance Money einfach nicht geeignet, da es sie den Launen von Geldautoritäten aussetzt, denen der Wille oder die Fähigkeit fehlt, ihnen zu helfen.
Das ist ein sehr schönes Framing, ja, gefällt mir sehr gut.
Das fand ich auch, weil es eben auch diese Idee von Backup-Money im Prinzip transportiert.
Ja, ich hatte nämlich, also als ich das gelesen habe, ich finde den Titel ja erstmal, der ist sehr, sehr schön, weil es ist sehr kämpferisch, so dieses Resistance-Money, es hat auch irgendwie was. Ich habe mich dann tatsächlich eine ganze Weile gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, es Resilience Money zu nennen,
ja,
weil das neutraler ist.
Ja.
Also das impliziert hier so, das ist ein bisschen wie Privacy. So, wenn ich nichts zu verbergen habe, wenn ich niemanden habe, gegen den ich kämpfen muss, dann brauche ich Bitcoin nicht. Mhm. Resilience Money brauchen wir alle, weil es wichtig für eine Demokratie ist, dass auch wenn was schief geht, das Geld immer noch funktioniert. Mhm. Deswegen hätte ich vielleicht gesagt, weiß ich nicht, das ist natürlich hier vielleicht, sagen wir mal, griffiger und klarer zu machen, aber es ist auch angreifbarer, glaube ich. Also ich war mir da nicht so sicher, aber ich finde das schon, die haben das schon sehr schön gemacht. Man hätte es auch, wie gesagt, man könnte es auch neutraler formulieren, finde ich, indem man es nicht Resistance Money sondern als Resilience, also sowas wie, ja, Resilienz, wie sagt man das, wie kann man das?
Widerstandsfähigkeit.
Widerstandsfähigkeit, genau, ja. Also dass es nicht um den...
Nicht den Widerstand geht?
Nicht um politischen Widerstand geht, sondern es geht um dagegen Geld auch noch benutzen zu können, wenn was schief geht, wie auch immer, ja, ob das hier da jetzt jemand böse ist oder ob es einfach schlecht gelaufen ist, ist jetzt nicht so wichtig. Der Punkt ist einfach, es ist Geld, weil es dezentral ist, weil dezentral halt resilienter ist als zentral. Ne? Dezentral ist teurer als zentral, aber es ist resilienter. Es gibt halt mehr Stellen, die dich immer noch retten können, wenn die eine kaputt geht.
Das fand ich halt auch so schön, dass sie gesagt haben, Gelder, die Moneys, sind immer ein Set an Trade-offs.
Ja.
Dass du sagen kannst, du kannst nicht das perfekte Geld schaffen. Und dass du dann eben, du hast dieses eine, dieses Compliance-Money, was halt ganz gut funktioniert. Ne? Wenn du das große Privileg hast, in den Teil der Welt geboren zu sein, wo das einigermaßen funktioniert, dann funktioniert das sogar ziemlich gut.
Ja.
Aber dass eben das mit bestimmten Trade-offs verbunden ist und dass du dann noch ein anderes, auch wieder mit Trade-offs verbundenes System, nämlich Bitcoin, auch Bitcoin ist nicht perfekt, sagen sie ja damit, dass das sich aber ganz gut ergänzen kann, dass du zumindest diese Wahlfreiheit hast, okay, ich nehme das eine oder ich nehme das andere, wenn das eine für mich nicht mehr funktioniert.
Absolut. Und das finde ich halt, das ist auch halt eine der großen Stärken dieses Buches, ne? Das ist halt, sagen sie ja von Anfang an, so reden halt nicht über, also ihre These ist nicht Hyper-Bitcoinization, dass es gibt irgendwann nur noch Bitcoin, sondern im Gegenteil. Wichtig ist, dass es eine Alternative ist und dass beide Dinge gleichzeitig existieren. So, aber dann ist es besonders wertvoll und das finde ich einen super wichtigen Punkt, der viel zu selten in der Bitcoin-Szene aufgebracht wird, der, glaube ich, ja wahrscheinlich ist uns beide, wir sehen das ja wahrscheinlich ähnlich, ja. Also das wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es irgendwann nur noch Bitcoin gibt, so, weil
auch das wäre
gar nicht wünschenswert.
Das wäre nur ein Set an Trade-offs,
genau. Ne?
Und du hättest alle Nachteile von diesem Geld
und
müsstest irgendwie damit umgehen, so wie du jetzt, wenn du nur Fiat oder Compliance Money hast, dass du dann nur mit den Nachteilen davon irgendwie umgehen musst.
Richtig.
So, das ist, es gibt einen Begriff dafür, den sie aber nicht verwenden, den ich aber finde, der ganz gut passt, ist Komplementärgeld.
Ja.
Dass du so sagst, du hast das eine Geld und das andere, was halt die Schwächen ausgleicht, aber dafür andere Schwächen und dann Yin-Yang, ne?
Ja, ja.
So ein bisschen, dieses Balance-Thema schwingt ja auch in dem Buch so sehr stark mit, dass du, dass ich später auch, ich habe noch ein Zitat zu der Watchdog-Funktion von Bitcoin, dass das einfach so ausgleicht. Aber du hast recht mit diesem Punkt, Resilience Money, eigentlich passt es besser, weil Resistance immer diesen aktiven Prozess des, ne, der Widerstand, der muss irgendwie dagegen kämpfen, aber was vermutlich meinen sie einfach, dass du so eine Grenze ziehst auch mit Resistance, ne? Diese Übergriffigkeit von Staaten und Konzernen, dass du einfach sagst, bis hierher und nicht weiter, ne? Dass du da...
Es ist vielleicht einfach knackigeres Meme auch einfach.
Ja.
Und, ne? Also ich, das ist schon okay, aber ich glaube, ich sage nur, ich weiß nicht, ob es das nicht für manche Leute zu... Also wenn sie den Titel hören, dass sie dann sagen, ja, ich bin doch aber gar nicht Teil des Widerstands.
Ja, und ich will auch nicht aktiv Teil davon werden.
Mir gefällt ja, wie es ist so. Ich will ja gar nicht. Wogegen will ich da Widerstand leisten? Weil sie argumentieren sehr gut, dass jeder irgendwo irgendwann in die Situation leicht kommen kann, Widerstand leisten zu müssen sozusagen. Ja. Ja? Und dass das eine wichtige Funktion ist. Und ich glaube, das ist auch völlig richtig. Ich habe darüber nachgedacht, dass das ein alternatives Framing gewesen wäre, dass man das so noch nicht gibt vielleicht.
Ja. Wow, kann man ja in seine Argumentation so einbauen. Also das Buch ist ja für, würde ich sagen, für Leute, die über Bitcoin diskutieren wollen oder müssen. So ist das richtig gut geeignet, weil es halt so ein kleines Argumentationshandbuch quasi liefert, wo du aber selber auch sehr viel draus ziehen kannst. Okay, nächstes Konzept. Das hat mich wirklich, als ich das gelesen habe, das war so ein kleiner Aha-Moment, den du wahrscheinlich nicht gehabt haben wirst, weil du mit Mathematik schon mehr zu tun hattest. Aber die haben in so einem kleinen Absatz, dachte ich so, oh, da ist tatsächlich was drin, wo man viele Leute mit abholen kann. Und das war auch so, wo Bitcoin weniger weird wird, wenn man das gelesen hat. Das war das von der Verortung von Bitcoin im mathematischen Raum. Das Zitat, was ich da rausgesucht habe, ist: Das Bitcoin-Ledger funktioniert ähnlich, verwendet aber eher einen mathematischen als einen physikalischen Raum. Bitcoin-Adressen, das heißt die Orte, an denen wir Bitcoin im Ledger halten, entsprechen tatsächlich Orten auf einer geometrischen Kurve. Und so wie die physikalischen Gesetze sicherstellen, dass Geldstücke nicht an zwei oder mehr Orten gleichzeitig liegen, stellen die Gesetze von Bitcoin sicher, dass kein einzelnes Bitcoin-Stück an zwei oder mehr Adressen gleichzeitig liegt. Satoshi hat das Problem der doppelten Ausgabe zum Teil dadurch gelöst, dass er digitales Bargeld in einem mathematischen Raum untergebracht hat, ähnlich wie physisches Bargeld in einem physischen Raum untergebracht ist. Wie wir gleich erklären werden, verbieten die Regeln in der Bitcoin-Software, dass sich Bitcoin-Mengen an zwei mathematischen Orten gleichzeitig befinden. Ist die Frage erstmal, stimmt das? Würdest du dem zustimmen?
Ja, ich weiß nicht so richtig, warum es so wichtig ist, also was das überhaupt bedeuten sollte. Das ist irgendwie klar, sonst wäre es irgendwie, also ich meine...
Naja, für dich ist das klar, aber so für mich als Nicht-Mathematiker fand ich das total, also hat das so das in einen sehr verständlichen Kontext übersetzt, dass das diese Magic, die bei Bitcoin passiert, ne? Das ist ja dieses kryptografische, mathematische, irgendwelche Computer berechnen da was und das passiert nicht. Und dass man aber sagt, es ist eigentlich dasselbe Prinzip, auch hier wieder wie im physikalischen Raum, den kenne ich, ich kann nicht zwei Münzen an dieselbe Stelle legen, dass das aber einfach nur im mathematischen Raum, also
das sagt ja andersrum, er sagt, eine Münze kann nicht an zwei verschiedenen Orten sein, aber das ist doch irgendwie, also das ist jetzt keine besonders interessante Eigenschaft von Münzen, oder?
Nee, aber zu verstehen, dass das genau dasselbe Prinzip ist, was wir aus dem physikalischen Raum ist, nur in dem mathematischen, also das überhaupt als Raum zu definieren, fand ich so, das war sehr plastisch und nachvollziehbar. Da geht diese Kurve durch, ne, Kryptographie, und das sind ja all die Begriffe, die tauchen immer auf und die verwenden wir so und setzen ganz viel Wissen voraus, aber dass das eigentlich genau dasselbe Prinzip ist und dass du im mathematischen Raum halt solche Ausnahmen definieren kannst und das halt nachweisbar irgendwie umsetzen kannst, macht das so entzaubert das halt.
Okay.
Das ist so, das Buch, wenn man den negativen Aspekt sagen will, ist so diese Entzauberung dieses Bitcoin-Wizards, ne, der am Anfang so, join us, Magic Internet Money und sowas, ist, wir können nicht erklären, wie es funktioniert, aber es funktioniert und number go up und du wirst reich und jetzt sagen die so, ja, aber es ist genau, Bitcoiner kochen auch nur mit Wasser, ne, nur eben im mathematischen Raum und nicht im physikalischen Raum. Und da, ich fand einfach
dieses Bild des Raumes, Mathematik, ja, das ist tatsächlich ein sehr standardmäßiges Raum in der Bild in der Mathematik, dass du einen Raum hast.
Also, aber niemand erklärt das den Normies wie uns.
Ja. Okay, ist mir nicht aufgefallen tatsächlich.
Ich glaube halt, wenn du merkst, du verlierst Leute in der Argumentation über Bitcoin, dass das wirklich was ist, wo du so eine Brücke bauen kannst in diesem mathematischen Raum. Ne? Weil die meisten Leute haben ja mit Mathe irgendwie dann nach der Schule nicht mehr so viel zu tun. Ne? Das ist das Anspruchsvollste, was sie hatten, war dann irgendwie die Abi-Klausur. Und da aber abzuhören, ist es eigentlich dieses Prinzip nur übersetzt und es ist machbar. Ich glaube da, das ist so ein Tritt.
Apropos, hast du das eigentlich alles selbst übersetzt, diese Zitate? Oder?
ich habe DeepL dafür. Oh. Deswegen, manchmal ist es vielleicht ein bisschen holprig, aber...
Oh, das klang jetzt ja gut.
Okay, dann dieses Set an Trade-offs, das hatten wir auch noch besprochen. Und da fand ich super interessant, wo sie, was ich auch wirklich so einen ganz starken Punkt fand, wo sie über die Mengenstabilität gesprochen haben.
Mengenstabilität.
Sie haben quasi die verschiedenen Trade-offs von verschiedenen Geldern gegenübergestellt.
Okay.
Und haben gesagt, ich kann auch einfach...
Zitiere doch einfach mal.
Genau. Also das Beispiel ist Preisstabilität versus Mengenstabilität. Ah. Und da war das, was ich mir markiert habe, ist, Bitcoin verspricht Mengenstabilität. Das heißt, dass sich das Geldangebot vorhersehbar nach strengen und im Voraus festgelegten Regeln entwickelt. Es kann Mengenstabilität erreichen, weil das Difficulty Adjustment, also die Schwierigkeitsanpassung, den Ausschüttungsplan inelastisch hält. Dies ist einfach eine andere Art von systemischer Stabilität. Bitcoin bietet Rechtssicherheit und eine bestimmte Art von Systemstabilität, aber es tut dies auf Kosten der Preisstabilität.
Das finde ich auch einen sehr guten Punkt tatsächlich. Ja. Das ist ein sehr schöner, sehr klarer Punkt. Das ist irgendwie, wo dieser Trade-off sehr klar rausgearbeitet wird. Ja, das finde ich sehr gut. Mhm.
Ja, vor allen Dingen, es wird halt auch wieder klar, dass dieses Streben und Preisstabilität ist ja wirklich das oberste Ziel, wenn du auch auf die Seite der Bundesbank gehst, da steht da, wir wollen Preisstabilität. So, und das Sie versuchen, also lassen wir mal außen vor, wie gut das funktioniert und was stabil bedeutet in dem Zusammenhang, aber da hast du eben den Trade-off, dass du irgendwie mit der Menge agieren musst und gucken, Angebot und Nachfrage irgendwie da versuchen. So, das ist ein anderer Fokus auf eine andere Stabilität und bei Bitcoin ist eben dieses alternative Konzept, dass man sagt, wir machen hier die Mengenstabilität und es ist aber auch Stabilität. So, und das kommt so richtig stark dabei rüber und das fand ich wirklich auch da wieder. Ne, da wird Bitcoin nicht mehr so weird, dass die Leute sagen, es schwankt ja so im Preis oder sowas. Sondern du kannst dann sagen, ja, das ist der Trade-off, aber wir haben dafür eine stabile Menge. So, und zur Zeit werden die Leute, wird man ja komisch angeguckt oder in Diskussionen, die Leute alle sind so fixiert da drauf oder die Kritiker stürzen sich auch so da drauf, dass sie sagen, ja, aber diese fixe Menge und der schwankende Preis, das ist das Schlimmste, was bei Bitcoin sein kann. Ja, aber es ist nun mal dieses Set an Trade-offs. Und es ist eine Alternative eben. Es ist diese andere Art, ein anderes Set an
Trade-offs. Ich finde auch, so wie die das da formuliert hat, ist es halt so, es entpolitisiert es so ein bisschen, ne? Weil du siehst ja ganz oft hier gerade die Libertären in Bitcoin-Kreisen, die dann sagen, ja, aber Inflation ist ja gar nicht das, was der Staat damit meint. Inflation ist ja was ganz anderes. Inflation ist ja das Geldmengenwachstum und nicht die Preisstabilität. Also ja, das ist, ob ihr das jetzt so oder so nennt, ja, das sind halt, da kann man sich jetzt streiten, aber das ist ja nur reine politisches Geschrei. Aber die sagen einfach, naja, es gibt das und es gibt das. Ja, es gibt halt, du kannst halt nicht beides haben, aber du kannst entweder das eine oder das andere haben. So.
Und schön, dass wir jetzt beides haben.
Dass du jetzt die Wahl kannst du das aussuchen.
Was dir wichtiger
jetzt kannst du das aussuchen. Wenn du das eine willst, nimmst du Bitcoin, wenn du das andere willst, dann nimmst du Fiat-Geld.
So. Ja, wenn du zum Beispiel was haben willst, was auf jeden Fall stabil ist über die Zeit, in der Menge, dann nimmst du Bitcoin. Dann ist halt... Okay, das war ein starker Punkt. Was haben wir noch? Ah ja, hier, Bitcoin als Gegenpol, Watchdog und Gegengewicht. Das fand ich auch tatsächlich einen starken Punkt. Da ist das Zitat, um Geld zu werden, muss Bitcoin nicht sofort besser sein als jede verfügbare Alternative. Stattdessen kann es sich als Geld etablieren, indem es die Nachzügler auf die eine oder andere Weise aus dem Weg räumt. Die Währungen, die den Menschen, die sie benutzen, nur minimalen Nutzen oder sogar Schaden bringen. Wenn Bitcoin die langsamsten und schwächsten Währungen ausschaltet, stärkt es seinen Netzwerkeffekt, wodurch es wahrscheinlicher wird, dass es die nächst langsameren und schwächeren ausschaltet und so weiter, bis Bitcoin einen beträchtlichen monetären Netzwerkeffekt aufweist. Die Währungen, die an Bitcoin fallen, dienen dann als abschreckendes Beispiel für die verbleibenden Zentralbanken. Wenn ihr schlecht arbeitet, werdet ihr auch geschluckt werden. Wenn einige Zentralbanken daraufhin verantwortungsbewusster handeln, werden die Menschen, die ihre Währungen benutzen, von Bitcoin profitieren, ohne ihn jemals anzufassen.
Ja, das ist eine sehr schöne Formulierung von dem Punkt, den ich auch oft mache. So. Also das finde ich genau, das ist sehr wichtig. Also das ist schön formuliert.
Ja, aber es ist sehr schön formuliert und es ist genauso eines dieser Argumente, was so rumschwirrt, was aber so schwer in Worte zu fassen ist, finde ich. Mhm. Wo man aber sagt, genau das ist eine super Funktion von Bitcoin, dass man sagt, es kann dieses Gegengewicht einfach sein, plus diese externalisierten Kosten, dass du sagst, es profitieren sogar Leute davon. Du brauchst nicht mal Bitcoin zu halten, dass du davon profitierst.
Das ist ein guter Punkt, weil was man ja oft hat, man spricht ja oft über die negativen Externalitäten von Bitcoin, ja. Werden ja Leute auch durch Bitcoin geschädigt, die Bitcoin nicht halten, indem sie dem Bitcoin zum Beispiel möglicherweise zum CO2-Ausstoß beiträgt, ja, von Minern, also von der Elektrizität, die erzeugt wird, um Miner zu betreiben. Aber hier kann man durchaus argumentieren, das ist eine positive Externalität von Bitcoin. Ja, da haben Leute was von Bitcoin, obwohl sie es gar nicht benutzen. Das ist schon spannend.
Wo du es gerade ansprichst, das ist ja auch, sie haben ja einen sehr großen Teil dieses Buches. Also sie haben ja drei große Themen, die sie sich rausgesucht haben, anhand derer sie argumentieren. Das ist einmal Privatsphäre, dann ist es einmal Zensurresistenz, dann ist es das Thema Unbanked People, Menschen, die keinen Zugang haben. Und dann kommt noch dieser große Bereich, ne, welche Rolle spielt Energie für die Sicherheit von Bitcoin und auch diese gesamte Energiedebatte, der Stromverbrauch, ne, wie klimaschädlich ist Bitcoin. Und da ist, glaube ich, auch das mit den externalisierten Kosten das Einzige, wo sie sagen, ja, da kann man wirklich schwer dagegen argumentieren. Ne, dass du sagst, Bitcoin verbraucht halt Strom.
Ja.
Und auch wenn du entgegen aller Argumente, die in dem Buch gemacht werden, sagst, wir brauchen das nicht, das ist Verschwendung, eine Welt ohne Bitcoin wäre besser, dann hast du diese Kosten, dass eben auch Leute zumindest theoretisch darunter leiden, weil jemand Strom verbraucht und CO2 oder andere Klimagase freisetzt, die Auswirkungen auf Dritte haben, die auch mit Bitcoin nichts zu tun haben. Das ist das Einzige. Ansonsten haben sie ja, das ist ja auch das Schöne an dem Buch, dass sie sogar hinten noch so ein Kapitel haben, auf das ich mich sehr gefreut habe, wo sie gesagt haben, ach übrigens, hier ist noch eine Reihe von typischen Argumenten, die Kritiker gegen Bitcoin vorbringen. Und das sind die Sachen, die man dagegen antworten kann. Das sind, glaube ich, nochmal 15 verschiedene, so Bitcoin ist dumm. Ich suche gerade mal, ich habe so eine... Das ist jetzt auch kein gutes Argument, aber Bitcoin ist kein Geld, Bitcoin-Befürworter sind voreingenommen, die Geldpolitik von Bitcoin ist dumm, Bitcoin ist zu volatil, um Geld zu sein, Bitcoin ermöglicht zu viel Kriminalität, das Sicherheitsmodell von Bitcoin ist verschwenderisch oder sinnlos und Bitcoin ist politisch rechts und solche Sachen. Und das ist halt, das ganze Buch über machen sie so Argumente und dann hinten hast du nochmal irgendwie, wo du sagen kannst, okay, das speichere ich mir mal ab. Wie kann ich denn auf so eine Kritik reagieren, mit welchen Argumenten? Finanzielle Privatsphäre fand ich, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Da zum Beispiel, was ich meine, mit dem sie nehmen es so ein bisschen auseinander, dass sie nicht, oder wo ich tatsächlich auch hängen geblieben bin, ist, dass sie nicht einfach nur sagen, Privatsphäre ist wichtig, was ja der Schluss ist, das stimmt schon, aber dass sie das nochmal ein bisschen aufdröseln und die verschiedenen Konzepte von Privatsphäre.
Wofür das wichtig ist
und so? Ja, auch diese Vorwärts- und Rückwärts-Privatsphäre von Geld, dass du siehst, woher kommt es, wo geht es hin und welche Schlüsse kann man daraus ziehen. Das ist auch so ein Argument, was so mitschwingt ganz häufig, aber wo sie dann eben auch beurteilen, kann denn Bitcoin an der Stelle überhaupt sinnvoll sein? Dass du ja schon in der Blockchain alles siehst und das auch in gewisser Weise nachvollziehbar ist, aber eben durch CoinJoin oder durchs Lightning-Netzwerk, dass da diese Rückschlüsse, was man alles tatsächlich daraus ziehen kann, allein zu wissen, woher dein Geld kam ursprünglich mal oder wohin es später geflossen ist, wie man das alles unterbrechen kann. Und das fand ich zumindest inspirierend, da zu sagen, okay, Privatsphäre, Vorwärts-Privatsphäre, Rückwärts-Privatsphäre beim Thema Geld, was hat das alles zu bedeuten? Dann, ich mache jetzt ein bisschen schneller, hier sind nur noch 2-3 Punkte, fand ich auch sehr gut dieses Fort Knox-Beispiel. Das fand ich.
Erinnere mich mal.
Da haben sie darüber geschrieben, ja, was ist denn bei Fort Knox? Da liegt das ganze Gold und es ist gesichert und es ist megamäßig abgesichert und trotzdem wurde nie versucht, es anzugreifen.
Ach so, ja.
Es gab noch keinen Versuch, Fort Knox wirklich auszurauben. Obwohl alle wissen, da ist das. Aber ist jetzt dieses Security Budget, was man dafür ausgibt, Fort Knox zu erhalten. Offensichtlich greift es ja niemand an. Braucht man das dann alles? Und sie haben das so schön abgeleitet, dass man sagt, naja, das Prinzip, was hier eigentlich wirkt, ist Abschreckung. Ne? Es lohnt sich nicht, das Ding anzugreifen. Du hast diesen riesen Bunker und du hast diesen Rechtsstaat. Ne? Es ist einfach, mach's nicht. Es wäre Verschwendung. Und da ist es eben, dass sie das übertragen und sagen, ja, genauso funktioniert Bitcoin im Prinzip auch durch die Verwendung von Energie. Dass sie sagen, es lohnt sich eigentlich nicht, das anzugreifen. Ne? Also ich erinnere mich noch, als Nick Szabo, der hat das mal beschrieben mit der Blockchain, es wird alles in Harz eingegossen und sowas. Das sind so diese, ist auch nachvollziehbar, wie die Blockchain funktioniert, dass Transaktionen, die länger drin sind, umso sicherer sind. Aber dass das eigentlich, also dieses Prinzip, dass das wirklich mal jemand formuliert, es ist Abschreckung. Und es ist genau dasselbe wie im jetzigen System mit Fort Knox, dass gesagt wird, es lohnt sich nicht, Bitcoin anzugreifen. Oder das ist zumindest die Idee, weil du hast so viel, es ist so teuer, es ist so aufwendig. Du hast zwar jetzt nicht irgendwie Waffengewalt, die da gegen dich steht, aber es, ja.
Ja, nee, das fand ich auch einen guten Punkt. Also das ist ein guter Punkt gegen sozusagen das, die Behauptung, naja, es ist ja alles unnötig, ja. Also dieses Proof of Work ist ja gar nicht nötig, so, weil greift ja eh keine Ahnung. Ich meine, gut, das ist natürlich vielleicht eine schlechte Begründung, ja. Aber nee, fand ich auch ein schönes Bild, ja.
Dann, was ich glaube ich, das stand bei Ihnen relativ hinten, wo ich aber denke, das ist ein Punkt, über den muss man häufiger reden, dass Sie gesagt haben, semantische Angriffe auf Bitcoin. Was das bedeutet und also Sie nennen da das Beispiel auch der Block Size Wars, wo man gesagt hat, es gibt ja zwei Bitcoins, eine Bitcoin Cash und sowas. Und aber ich glaube, dass das was ist, was vielleicht auch tatsächlich noch unterschätzt wird. So diese, es geht ja darum, diese Idee von Resistance Money oder Resilience Money ist halt das, wie du Bitcoin benutzt, not your keys, not your coins. Ne? Ja. Du musst halt wirklich darauf verfügen. Und dass diese semantischen Angriffe eigentlich ja auch in diesem ETF, Bitcoin als ETFs, stattfinden, dass du sagen kannst, du hältst ja Bitcoin, ne, du hast ja deine Bitcoin, aber du hast sie eigentlich gar nicht selber. Ja. Und dass du dann eigentlich wieder in diesem Bereich Compliance Money bist, dass du sagst, ich vertraue jemanden und ich habe zwar hier irgendwie den Wertgewinn nehme ich mit, weil es sich auf diese stabile Menge bezieht, aber eigentlich hast du nicht dieses Resistance Money.
Absolut nicht, der ETF ist Compliance Money.
Und das aber, ich glaube, diese semantischen Angriffe, dass da noch so viel Potenzial drin steckt. Ich meine, wir hatten letzte Folge mit Fabian drüber gesprochen, wo er auch gesagt hat, wie kann man diese Core-Entwicklung stören oder sowas, was gäbe es da für Angriffe. Aber einfach diese Konfusion über Bitcoin zu stärken und zu sagen, es gibt jetzt hier 1000 verschiedene Bitcoins, welches ist das Richtige und so. Und dass das wirklich ein Punkt ist, den man wahrscheinlich den Leuten auch ganz klar machen muss, wenn man jetzt einen Vortrag oder einen Workshop macht. Ja. Was ist der Kern davon. Ja. Ne? Und wo hörst du auf, Bitcoin zu benutzen, obwohl immer noch Bitcoin draufsteht, zum Beispiel?
Das ist ein super wichtiger Punkt, glaube ich. Also da, das ist auch, glaube ich, was viele Bitcoiner sozusagen den Shitcoinern übel nehmen. Ne? Mal ganz abgesehen vielleicht von dem Profitmotiv, aber was ganz viele Altcoins ja machen, ist, sie stellen sich da wie, naja, es ist sowas wie Bitcoin. Also es gibt dann Bitcoin und dann gibt es noch diese anderen 20.000 Dinger, die eigentlich das Gleiche sind. Das ist nur ein anderer Name. Aber nee, es ist halt nicht das Gleiche. Im allerbesten Fall hat es das Gleiche vor, aber es ist sehr fraglich, ob es das jemals erreichen kann. Aber in den allermeisten Fällen ist es halt nicht das Gleiche, sondern es ist halt was völlig anderes. Du kannst damit vielleicht auch Geld machen, es funktioniert vielleicht auch ähnlich, aber es hat eben nicht die Eigenschaften, die Bitcoin zu einem Resistance Money machen. Du kannst eben damit nicht irgendwo bezahlen, wenn du keine andere Möglichkeit hast, woanders zu bezahlen sozusagen, oder es wäre zumindest sehr leicht, das dagegen vorzugehen. Also dieser Zweck, wofür Bitcoin eigentlich mal gemacht wurde, dieses elektronische Bargeld, deswegen ist es halt wichtig zu verstehen, warum Bitcoin funktioniert, also wie Bitcoin funktioniert und warum es so funktioniert, warum es so kompliziert ist. Das ist halt nicht total einfach. Du kannst nicht einfach sagen, naja, ich mache jetzt hier meinen anderen Coin auf Schweinecoin. Der ist eigentlich genauso wie Bitcoin, ja. Aber in Wirklichkeit bin ich der Einzige, der hier so einen Server zu Hause hat und der das betreibt, ja. Natürlich ist das eigentlich das gleiche wie Bitcoin, aber eben halt nicht, weil der Punkt ist einfach von Bitcoin ein anderer. Der Punkt ist einfach von Bitcoin, es ist dieses Resistance Money. Es soll halt eine gewisse Resilienz gegen alles möglich haben, gegen alle möglichen Faktoren. Und die hat in diesem Sinne meiner Meinung nach nur Bitcoin. Und das ist halt gar nicht so einfach, das zu verstehen und zu erklären und so. Und es ist sehr leicht zu verwischen und sozusagen so zu tun, als wären die anderen Dinge, ja, die machen ja eigentlich das Gleiche.
Ja, stimme ich dir total zu. Wobei, das mich erinnert tatsächlich auch nochmal an den Podcast mit Troy Cross zu dem Nakamoto Project, wo sie auch darüber diskutiert haben, dass es so diese Bitcoiner gibt, die so vom wahren Bitcoin sprechen, ne? Dass du dann zum Beispiel, du bist nur ein wahrer Bitcoiner, in dem Beispiel haben die es gesagt, wenn du nur Fleisch isst und keine Seed Oils verwendest und sowas, da so ein Mythos zu schaffen.
Das ist auch ein Angriff.
Ja, aber das ist eben auch, die Bitcoiner selber sind, dass die sich auch gegenseitig verwirren und da Nebelkerzen zünden und sowas. Und das finde ich ist halt wirklich, glaube ich, wenn man sich das einmal bewusst macht, diese semantische Angriffe, dass die nicht nur von außen kommen, sondern dass auch jeder, der versucht, einen davon abzuhalten, Bitcoin zu benutzen, weil du es nicht richtig benutzt oder nicht original oder sowas, das ist genauso dieser semantische Angriff und der ist genauso negativ, hat der negative Auswirkungen wie andere auch. Oder
absolut.
Ist schädlich oder hindert halt daran.
Guter Punkt. Also ein anderer semantischer, also der eine Angriff, den ich meinte, ist ja sozusagen so zu tun, naja, die anderen Sachen sind ja auch so. Und sozusagen der Gegensatzangriff, den du jetzt sagst, ist ja, naja, aber das richtige Bitcoin, das will ja eigentlich auch keiner, weil das sind nur Nazis.
Genauso. Ja, aber die große Schwierigkeit, die sich halt daraus ergibt, ist so, wo ist die Grenze? Ne? Wo ist wirklich, wo sagt man, wo hört es auf, Bitcoin zu sein? Und da ist zum Beispiel Not Your Keys, Not Your Coins, glaube ich, eine sehr gute Grenze, wenn du sagst, du hast nicht mehr selber Zugriff dazu. Aber ob du das jetzt machst, weil du sagst, du willst sparen dafür oder gibt ja auch, ich glaube, das war jetzt auf Social Media ein bisschen, dass die Leute sich so aufgeregt haben, du darfst deine Bitcoins niemals, niemals, niemals verkaufen. Ich weiß nicht, ob das Sailor gesagt hat oder so. Das
ist ein Sailor-Ding.
Und dann so andere Leute gesagt, ich habe das benutzt, um eine Firma zu gründen, mit der ich Bitcoins verdiene oder sowas. Und na klar ist Bitcoin dazu da eingesetzt zu werden. Ne? Und solche Mantras und so Vorgaben, Gesetzmäßigkeiten, das bildet sich halt, glaube ich, in so einem Tribe einfach irgendwann heraus. Und wenn du da aber nicht reflektiert drüber nachdenkst, dann hast du das auf einmal, obwohl das total kontraproduktiv ist.
Ja, man kann auch durchaus, finde ich, paranoid sein und sagen, naja, vielleicht gibt es ja auch Kräfte, denen das Ganze recht ist, dass das so passiert, die das vielleicht auch schüren, dieses interne Zerwürfnis und so, ja. Also es gibt was weiß ich, diese CIA-Manuals oder so, ja, wie man irgendwelche sozialen Bewegungen zersetzt, ja. Mhm. Ein Punkt ist irgendwie, du musst halt möglichst viel Streit innerhalb der Bewegung erzeugen, ja, möglichst viel Zersplitterung sozusagen fördern und so. Das sind ja alles sehr bekannte Strategien, ja. Ich habe keine Ahnung, ob das jemand bewusst tut, aber es wäre klug, wenn das bewusst täte, wenn der Bitcoin schaden würde.
Auf der anderen Seite muss man ja auch positiv anerkennen, dass über die Jahre Bitcoin in gewisser Weise da ja auch battle-tested ist. Ne? Ja. Was haben wir mit Blockchain und sowas? Bitcoin und Blockchain und so. Es gibt da schon, die Leute sind da nicht vollkommen unbedarft. Ich glaube, es gibt da eine gewisse Alarmschwelle, wo die Leute sagen, jetzt fängt es an, Bullshit zu werden. Ich meine, es ist halt immer so ein Graubereich, aber man hat schon gelernt, auch Bitcoin abzugrenzen von den anderen.
Ja, total. Das ist, glaube ich, total wichtig. Das ist eben auch sowas, was, glaube ich, andere Coins halt nicht haben, ne? Diese Erfahrung, diese Erfahrung eben auch mit solchen Angriffen, solchen semantischen Angriffen und solchen Gruppenprozessen, dass wir halt misstrauisch sind gegenüber bestimmten Dingen und bestimmte Sachen halt nicht machen. Wir haben bestimmte Erfahrungen schon gemacht. Wir hatten schon eine Bitcoin Foundation, ja, und die ist krachend gescheitert. Und wir werden bestimmt nicht noch eine machen. Ethereum hat immer noch ihre Foundation und die funktioniert hervorragend für sie. Ich frage mich, warum.
Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt, den ich mitnehme, ist halt diese semantischen Angriffe von innen, dass man sich dessen bewusst machen muss, sich auch nicht gegenseitig zu verwirren mit irgendwie idiotischen Debatten.
Ja.
Und da hilft wiederum dieses Resistance Money Buch sehr gut zu sagen, warum ist das denn oder welche Argumente führen dazu, dass du dazu kommst zu sagen, ich halte eine Welt mit Bitcoin für besser als eine Welt ohne Bitcoin. Ne? Sei es, dass du die Chance besteht, dass du auch mal angewiesen bist auf dieses Geld oder dass die meisten Menschen, wenn du ein bisschen fair bist und sagst, die meisten Menschen leben halt in autoritären Staaten und haben eingeschränkte Grund- und Menschenrechte und für die ist das ein, sie haben das glaube ich so schön genannt, when institutions sink, resistance money is a lifeboat oder sowas. Mhm. Und das ist so, das fasst es für mich ganz gut zusammen. Ne? Du kannst zwar irgendwo dir diese Institutionen in deiner Gesellschaft gebaut haben, aber die sind alle ja auch fehleranfällig. Und dann der Rettungsanker oder die Rettungsleine ist wichtig. So. Ich glaube, ich bin im Prinzip fast durch. Sie haben noch was gesagt, zu, warum Bitcoin nicht politisch rechts ist. Das könnte ich noch kurz vorlesen. Das fand ich nämlich auch ganz gut, weil das dieser Bargeldbezug ist, dass Sie sagen, physisches Bargeld umgeht Regime der digitalen Überwachung und Kontrolle. Wenn also physisches Bargeld nicht grundsätzlich rechts ist, warum sollte dann die Digitalisierung des Bargelds in erster Linie rechtsgerichteten Zwecken dienen? Wenn Bitcoin wirklich digitales Bargeld ist, dann kodiert es nicht buchstäblich eine rechtsextreme Vision. Bitcoin ist weder anarchisch noch konservativ noch libertär. Bitcoin ist von Natur aus antiautoritär. Und das wäre selbst dann der Fall, wenn alle Cypherpunks entgegen den Tatsachen auf der harten politischen Rechten stünden.
Ja. Auch schön formuliert. Es sind so viele so schöne.
Deswegen lohnt es sich wirklich.
Es lohnt sich wirklich, ja. Also die können das, ja.
Und es ist halt, meine Erfahrung bei dem Buch war, man braucht die Zeit, es zu lesen und dann mindestens nochmal die Zeit, weil man da sitzt und auf einmal anfängt, über Sachen nachzudenken, während man gelesen hat. Also ich habe so ein Kapitel gelesen und dann saß ich so da, ja. Und dann habe ich erstmal, bin ich so diesen Gedanken nachgegangen und dann habe ich weitergelesen. Aber das war total bereichernd, fand ich. Das ist sehr...
Ich finde es eben auch gerade mit dir drüber zu sprechen nochmal sehr spannend, weil es auch neue Gedanken aufbringt. Ich denke jetzt gerade die ganze Zeit ein bisschen nach über diese Externalitäten, ne? Weil man immer normalerweise nur über die negativen Externalitäten von Bitcoin redet. Und vielleicht sollte man, ich weiß gar nicht, ob die das so sehr in dem Buch machen, aber dass man darüber genauer nachdenkt. Was sind denn die positiven Externalitäten? Also was hat jemand, der Bitcoin gar nicht benutzt, von Bitcoin? Das finde ich, glaube ich, ein ganz faszinierenden Gedanken, weil ich glaube, ganz vieles von diesen Sachen, da auch in dem Buch, die da sozusagen positiv sind, da kann man auch mal in diesem Framing drüber nachdenken, was bringt es einem denn, selbst wenn man es gar nicht selbst benutzt? Da geht ein bisschen in die Richtung über Sachen, über die du ja auch viel nachdenkst in letzter Zeit, so Bitcoin-Demokratie. Mhm. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also was bringt Bitcoin zum Beispiel einem Staat, einer Demokratie, so was, dass es diese Alternative gibt? Das hat ja Auswirkungen. Und es hat auch Auswirkungen auf die Leute, die Bitcoin gar nicht selber benutzen. Und ich habe eine starke Vermutung, dass es da viele positive Externalitäten gibt, aber das ist vielleicht was, worüber man mal mehr nachdenken könnte.
Ja, das ist wirklich guter Punkt. Und jetzt, wo du redest, fällt mir noch eine Sache ein, die habe ich gar nicht ins Skript geschrieben, die fand ich aber auch wirklich, wirklich toll, weil sich da nochmal dieses Zerlegen der Argumentation bis in die kleinsten Teile richtig gut gezeigt hat. Das war beim Thema die Unbanked. Also die Unbanked, Leute ohne Zugang zu Geld.
Zu Banken, das Bankensystem.
Ja. Genau, weil sie da nämlich auch nochmal sagen, und das ist ja so ein Argument, das taucht wirklich häufig auf, dass so gesagt wird, ey, es gibt irgendwie 2 Milliarden Menschen auf der Welt, die keinen Zugang zu Bankkonten haben.
Ja.
Bitcoin fixes es. Wo sie dann aber reingehen und sagen, ja Moment, wir müssen erstmal gucken, was sind denn die Gründe, warum die Leute keinen Zugang dazu haben und für welche der Gründe passt Bitcoin überhaupt? Und zum Beispiel dieses Argument, was sie dann sehr schön eben auch an den Zahlen auseinandernehmen, ist, dass sie sagen, die Leute sind zu arm. Mhm. Ne? Sie können sich das Konto nicht leisten und wer kein Geld hat, der kann auch mit Bitcoin nichts anfangen. So, ja. Und da fliegt eine Riesenmenge an Leuten einfach raus. Aber wenn man dann sich die anderen Gründe anguckt und sagt, es gibt Leute, die vertrauen dem Bankensystem nicht, oder die Gebühren sind zu hoch, dann kann man sagen, okay, für die ist ja Bitcoin schon eher eine Alternative, dass sie in so ein weltweites, globales Zahlungsnetzwerk auf einmal eintreten können. Und
oder was ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt ist, Leute, die nicht die nötigen Dokumente haben, um ein Bankkonto aufmachen zu können, ne? Weil sie zum Beispiel irgendwo illegal leben oder so. Ja? Für die könnte Bitcoin eine Alternative sein zum Beispiel. Ne?
Und dass sie dann auch sagen, ja, dann kommt dieses Gegenargument, ja, aber die Leute haben ja kein Smartphone, die bräuchten ja Internet und sowas.
Das ist total Humbug.
Dass sie dann auch sagen, ja, guckt euch mal die Zahlen an, wie weit gerade in diesen schwach entwickelten Ländern, wie weit da das mobile Internet und Handyverbreitung ist. Das sind wirklich Zahlen, die da drauf vermuten lassen, dass da sehr wohl eine gute Abdeckung ist. Und eben dieser niedrigschwellige Zugang zu Bitcoin ist halt ideal. Du brauchst dann, wenn du dann erstmal ein Smartphone hast, dann holst du dir eine App, die kostet nichts, dann bist du auf einmal in Bitcoin drin, dann musst du nicht viel machen. Ne? Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Klar muss man sagen, wenn jemand keinen Zugang zum Internet hat, kann er nicht Bitcoin nutzen.
Klar, aber es haben erstaunlich viele Leute Zugang zum Internet inzwischen auf der Welt. Ja.
Also und da ist eben der Punkt, was man diesem Buch auch sehr zugute halten muss, sie haben tolle Quellen. Ne? Sie bauen sich diese Argumentation zusammen und verweisen halt auf die Statistiken und sagen, guck mal, hier ist der Zusammenhang. Ach, in den Ländern, wo der Demokratieindex vielleicht niedrig ist, also die sehr autoritär sind und gleichzeitig ach, was war das noch? Da war noch eine Statistik mit drin, die habe ich jetzt vergessen, aber da ist die Bitcoin-Adoption besonders hoch, ja, zum Beispiel. Dass sie tatsächlich machen sie so eine Quellenarbeit, wo du sagst, okay, ich kann da auch hingehen, mir das angucken. Was ich tatsächlich auch gemacht habe. Ich habe nach dem Buch mich nochmal intensiv auch mit der aktuellen Version da vom Center for Alternative Finance da, der Uni Cambridge, der Energie, welche CO2-Emissionen hat Bitcoin und sowas. Habe mich dann nochmal richtig schön durch die Seite geklickt und es war auch so erfrischend, da zu sagen, ey, was haben wir hier denn eigentlich schon für Daten? Und wo du auch siehst, okay, die sind richtig gut aufbereitet, ne? Du hast, zur Methodik steht was da und alles. Und sie nehmen ja auch hier unseren Liebling Mora et al. Wird ja auch nochmal richtig gut auseinandergenommen, warum, welche Kriterien da nicht erfüllt sind. Und sie nehmen eine andere Schätzung hinzu, wo sie sagen, okay, die Kriterien sind da erfüllt. Es ist wahrscheinlich eine glaubwürdigere Quelle, darauf zu vertrauen, als auf Mora et al. Mhm. Und so. Wobei ich aber auch sagen muss, eine Zahl habe ich nicht gefunden. Ich habe tatsächlich reingeguckt, wo sie über, ist Bitcoin fair verteilt? Ist das gerecht und sowas? Da haben sie so einen Gini-Koeffizienten.
Bullshit.
Zitieren sie aus einer Studie und ich habe da reingeguckt und ich habe ihn nicht gefunden.
Echt, ja?
Ja.
Okay.
Da steht eine andere Zahl drin.
Ach so?
Das weiß ich nicht. So kein Druckwerk ohne Fehler und eine Quelle, das ist halt auch dieses System, dass du immer am Ende des Kapitels hast du irgendwie Fußnoten und dann hinten hast du ein großes Literaturverzeichnis und da ist halt so eine Quelle, die ist, taucht in den Fußnoten auf, aber hinten nicht im Literaturverzeichnis und okay, keine Ahnung. Und ich konnte die auch nicht ergoogeln und sowas. Ja, also
das sind so, mal fragen.
Muss ja, das sind so die kleinen Kritikpunkte, wo ich sage, da könnte man vielleicht nochmal rübergehen. Aber ansonsten, wer eben argumentieren muss mit Bitcoin, der findet dann sehr gute Anleitungen, auch wo diese Daten tatsächlich sind. So, zu den, bei der Weltbank sind zu den unbanked irgendwie gute Daten. Und da ist ja, glaube ich, auch der Punkt, sie landen bei 500 Millionen Leute. Also nicht mehr so 1,7 Milliarden
ist, glaube ich, die Potenzial.
Für die Bitcoin, ja, in diesem Kontext interessant sein könnte. Und auch, auch zum Beispiel gehen sie ja nochmal in die Statistiken, wer in den USA alles kein Konto hat und aus welchen Gründen und sowas. Und auch dieses Misstrauen gegenüber Institutionen ist ja später eine Rolle und so. Ja. Und das ist wirklich, also da muss ich sagen, diese kleinteilige Argumentation stärkt dieses Argument der Unbanked einfach nochmal so viel mehr, wenn du sagen kannst, ja, okay, das ist die Zahl, so viele Leute sind Unbanked, aber für den Teil davon ist es wirklich, könnte Bitcoin eine Option sein aus den und den Gründen, ne? Dokumentation, sie haben keinen Zugang, weil das lokal zu weit entfernt ist, Misstrauen gegenüber den etablierten Institutionen und so. Und das ist, also das ist wirklich, wirklich wertvoll, wie das ganze Buch im Übrigen. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Okay, und dann guckst du gerade was nach?
Ich gucke gerade, ich habe das Buch ja im Juni scheinbar gelesen oder Anfang Juni und habe dann auf Twitter so ein paar Sachen dazu geschrieben, also ich es gut fand, aber ich hatte irgendwie zwei Kritikpunkte und ich glaube, das eine war, ging genau um dieses Education-Ding. Genau, das fand ich ein bisschen, diese finanzielle Inklusions-Section, die fand ich ein bisschen zu positiv, weil ich finde, das wird was nicht so, was ein bisschen zu kurz kommt. Genau, also sind zwei Sachen. Da hatte ich zwei Kritikpunkte. Erstens, ich finde, was zu kurz kommt, ist sozusagen sich zu fragen, naja, können nicht viele von den Leuten, von denen ihr annimmt, dass sie Bitcoin nutzen können, das gar nicht nutzen aus Gründen, die in ihrer eigenen, weil sie gar nicht gebildet genug sind, weil sie zum Beispiel nicht lesen und schreiben können oder weil sie nicht verstehen, wie denn ein Private und Public Key funktioniert. Es ist nicht eigentlich viel zu kompliziert für viele Menschen, Bitcoin zu benutzen oder zumindest ist richtig, es ist in dem
Das echte Bitcoin
zu benutzen, ja. Also das wird da so ein bisschen, finde ich, unterschlagen. Das ist das eine. Und dann zweitens diese konkrete Zahl. Die haben ja diese konkrete, das, was du meintest, wo drin steht, da so und so viel Prozent in diesen Ländern, wo die offen einen hohen Index haben für, was war's, Zensur oder was, weiß ich nicht.
Demokratisierung,
ja. Die da schlecht sind sozusagen, da haben wir Zahlen, die zeigen, dass da Krypto viel benutzt wird. Erstens zeigen die sagen, dass, die zitieren irgendwas, was da geht's um Krypto.
Ja,
und ich würde sehr stark vermuten, es geht im Wesentlichen um Stablecoins. Das sind Stablecoins, es ist nicht Bitcoin. Und sie stellen es einfach so dar, als wäre das alles Bitcoin.
Naja, ich glaube, sie erwähnen das schon. Sie erwähnen das kurz, aber das sind halt die einzigen Quellen, die zur Verfügung stehen
genau,
in dem Bereich.
Also,
sie lassen es nicht komplett unerwähnt, aber es ist schon tatsächlich auch ein Punkt, über den man nachdenken muss. Das Erste, was du gesagt hast, ist vielleicht eher, dass man sagt, okay, das ist Bitcoin zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ich glaube, Ihre Argumentation ist ja grundsätzlich dieses Konzept von diesem Geld. Aber ist das so ein UX-Problem, was es zu lösen gilt? Dass man sagt, wenn die Leute nicht lesen und schreiben können, dass man Wallets so weit entwickelt, dass das nicht mehr ein Problem ist, ob du lesen oder schreiben kannst oder nicht.
Ja,
vielleicht eine andere Ebene. Also ich würde dir zustimmen, klar kann man darüber nachdenken, aber Facebook hat dafür auch Lösungen gefunden, dass die Leute das nutzen können, anhand von Symbolen und keine Ahnung. Aber ja, ich meine, sie haben halt Daten, die auf der anderen Seite ist das mit Demokratie, ist unglaublich schwer zu messen auch. Auch da gibt es ja verschiedene Indizes, wie man sagt, wie demokratisch ist ein Land oder ist das jetzt autoritär und wie viele Leute fallen jetzt in diese Kategorie und in diese Kategorie. Das ist halt, sie haben das, glaube ich, benutzt an der Stelle, die ich jetzt meinte, um so ein bisschen, glaube ich, Tendenzen zu verdeutlichen und nicht, um da eine harte Argumentation drauf aufzubauen. Also es ist wie bei jedem Buch, man muss es kritisch lesen natürlich. Deswegen lohnt sich selber auch dann nochmal drüber nachzudenken, ob das stimmt. Aber es bietet halt unglaublich viel Futter dafür.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es hat, wie gesagt, es ist halt noch die erste Auflage und ich glaube, es hat schon noch ein paar Schwächen. Also deswegen, wenn du sagst, okay, da diese Zahl, die findet man nicht, die stimmt nicht oder so, das finde ich halt super wichtig, dann sag ihnen das halt.
Ja.
Und dann glaube ich, dass das in der nächsten Edition sicherlich verbessert wird. Aber es ist ja ganz normal. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Quellen das Buch hat. Es hat ja Hunderte wahrscheinlich.
Ja.
Also da klar müssen da auch Fehler drin sein. Ne? Und offensichtlich sind, also es sind Fehler drin in dem Buch und es ist nicht alles perfekt, aber das ist ja auch völlig okay. Also das ist normal, ja. Aber deswegen ist es trotzdem sehr, sehr wertvoll, als einfach weil es ganz viele Argumente, ganz viel Emotionen aus ganz vielen Diskussionen noch rausnimmt.
Auf jeden Fall. Ne?
Das ist halt der Punkt. So. Es ist halt so ein schöner so ein Common Ground, so ein Mittelpunkt. Es ist nicht so dieses, wir müssen Bitcoin verkaufen und Bitcoin wird die ganze Welt retten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, nee, Bitcoin ist sinnlos. Sondern es argumentiert für einen gemessenen Mittelweg, der sagt so, ja, nee, Bitcoin ist weder die Lösung für alle Probleme, noch ist es der Teufel, sondern es ist ein System, was nützlich ist. Und zwar für ganz viele Menschen und aus guten Gründen. Und wir können das hier gut begründen.
Genau, und was sehr ähnlich funktioniert dem System, was wir jetzt schon haben, weil es eben auch dieselben Zwecke erfüllen soll, aber eben unter anderen Rahmenbedingungen, ne? Im Digitalen, dezentralisiert und aber es ist jetzt nicht es ist nicht was Magisches, was irgendwie passiert und niemand hat eine Ahnung, warum das so ist und wir wissen deswegen nicht, was morgen damit passiert und wir lassen uns überraschen, sondern es ist eigentlich, es sind fast identische Prinzipien, wie wir jetzt auch haben, weil damit es irgendwie funktionieren muss, braucht es sowas.
Ja, was ich auch wichtig fand, ist, dass sie auch zugeben an manchen Stellen, dass es auch Nachteile hat. Ja, Bitcoin hat auch Nachteile. Also oft, zum Beispiel es ging ja um Kriminalität, da sagt man, ja, eine Sache, die es vorher Bitcoin nicht gab, ist Ransomware. Und das, da kann man nicht argumentieren, das ist das.
Stimmt.
Also Ransomware, ist ein Nachteil von Bitcoin. Das ist mit Bitcoin gekommen. Das wäre sonst nicht möglich, wenn es nicht sowas wie Bitcoin gäbe. Das ist ganz klar ein Downside von Bitcoin, eine negative Externalität. So. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, das ist Ransomware nicht im Endeffekt gar nicht so schlecht, weil es sorgt vielleicht dafür, dass die Leute ihre Systeme sicherer machen. Kann man dann auch wieder Meta sehen. Aber erstmal ist es, finde ich, ein wichtiger Punkt auch zu sagen, ja, Bitcoin hat auch Nachteile.
Ja.
Wir glauben nur, dass die Vorteile wichtiger sind als die Nachteile.
Der Argument da an der Stelle ist auch, dass wenn Bitcoin verschwinden würde, wäre das Problem nicht weg. Ich glaube, sie argumentieren da auch mit der E-Mail, dass halt die E-Mail das Hauptangriffsziel ist, um irgendwie Phishing-Attacken zu machen, um Daten abzugreifen und sowas. Und es würde sich anders verlagern, aber ja, Bitcoin macht es halt einfacher auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn du Bitcoin rausnimmst aus der Gleichung, ist das Problem nicht weg. Dann gibt es immer noch Cyberkriminalität.
Dann gibt es auch Cyberkriminalität, aber genau diese Art von Kriminalität, also das, genau diese Angriff, also du kannst dann schwerer Leute erpressen. Das ist schon so, ja. Bitcoin ist gut, um Leute zu erpressen. Ja.
Ja.
Das ist schon so.
Ich muss mal ganz kurz gucken, jetzt fällt mir die eine Sache ein, auf die ich vorhin verwiesen habe, die habe ich auch nicht ins Skript geschrieben, aber da war auch noch so ein guter Punkt, jetzt muss ich nochmal kurz, da ging es nämlich um die Opportunitätskosten der Bitcoin-Kritiker, das fand ich auch einen wirklich schönen Gedanken, als sie am Anfang nämlich geschrieben haben, ja, wir sind Bitcoiner, so, und wir haben natürlich einen Bias und wir schreiben jetzt ein Buch darüber, so, wir können damit umgehen, oder man muss das wissen. Wir versuchen das möglichst gering zu halten, aber es ist halt einfach da. Kann man auch nicht wegdiskutieren. Ne?
Ja.
Wir finden das halt gut, dass sie dann sagen, aber es ist eigentlich, unausgeglichen, ja, besonders bei den Kritikern. Und da hatten sie so zwei Zitate. Das eine war: Obwohl Bitcoin-Befürworter oft eine Tasche voller Bias verursachenden Bitcoin mit sich herumtragen, haben Bitcoin-Kritiker oft eine viel größere Tasche voller entgangener Chancen. Aber im Gegensatz zu Bitcoin-Befürwortern, die Bitcoin jederzeit gegen Fiat-Währung verkaufen können, können Bitcoin-Kritiker ihre Opportunitätskosten nicht loswerden.
Guter Punkt.
Und dass sie nämlich sagen, eigentlich wäre es fair, wenn die Leute, die über Bitcoin sprechen, am Anfang sagen, okay, ich habe Bitcoin, ich gebe zu, ich habe einen Bias oder ich kann den nicht wegdiskutieren. Und ist ihr Vorschlag, dass die Bitcoin-Kritiker eigentlich am Anfang ihrer Bitcoin-Kritik immer sagen müssten, wann sie zum ersten Mal Bitcoin kritisiert haben und wie der Preis damals stand, um einzuschätzen, wie hoch diese Opportunitätskosten sind, also wie verbittert sie sind.
Absolut.
So, und das fand ich, klar, das wird niemand machen, das kannst du jetzt den Leuten sagen, aber es wird keiner machen. Aber allein dieser Gedanke ist so, okay, das wären... Irgendwie, dann würde man fair miteinander diskutieren. Wenn der eine sagt, was habe ich verdient seitdem? Ja, ich bin pro Bitcoin, okay. Und der andere sagt, aber was ist mir entgangen, ja, weil ich es nicht gemacht habe? Und warum bin ich vielleicht immer bitterer geworden an der Stelle?
Mhm. Absolut.
Okay, ich glaube, es gab noch was, aber das lassen wir jetzt. Also ich denke, es ist klar geworden, ihr könnt dieses Buch lesen, ihr solltet dieses Buch lesen, aber vielleicht haben wir jetzt schon an der Stelle ein, zwei gute, bisschen Gedankenfutter auch weitergegeben dadurch. Und wollen wir noch mehr Buchbesprechung machen? Buchempfehlung? Ich kann sie auch kurz machen.
Ja, mach mal kurz.
Nein, ich habe nämlich Cloud Money noch gelesen, weil sie darauf auch verweisen in dem Buch,
okay,
von Brad Scott. Das gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 4,50 Euro.
Das ist nicht teuer.
Oder sogar, nee, das gibt es nicht kostenlos als PDF. Liest sich auch super schnell weg. Das ist, sie verweisen da drauf, ne, weil das so eine Lobeshymne aufs Bargeld ist, tatsächlich.
Ah, okay.
Also das ist auch ein Aktivist, der irgendwie vorher in der Finanzindustrie auch gearbeitet hat, so in Startups, der halt wirklich nochmal sehr gut erklärt, warum Bargeld eigentlich Resistance Money ist.
Das ist sehr gut, ja.
Und das liest sich sehr gut.
Sehr wichtig.
Zum Ende hin wird es ein bisschen... Also meine Klebezettel und Anmerkungen sind nach hinten sehr dünn geworden, ja, weil es dann geht's in den Bereich Bitcoin und sowas und da driftet da so ein bisschen ab in Richtung, es klingt so, als hätte er sich von Bitcoin-Cash-Leuten und von Blockchain-Leuten, also so richtig so semantische Angriffe, als wäre er da so ein bisschen hängen geblieben und Lightning und sowas taucht nicht mehr auf. Und ich glaube, am Ende so die Lösung ist auch, naja, Digitalisierung, wir müssen irgendwas, die Zentralbanken müssen was Blockchain-basiertes oder so. Ja. Da wird es ein bisschen... Ja, da sollte man umso kritischer lesen, aber vorher auch mit sehr guten Beispielen erklärt er die Bedeutung von Bargeld, welche Rolle das spielt, wirklich schön nachvollziehbar. Und was ich bei dem Buch auch interessant fand, dass es nochmal klar wurde, dass nicht nur der Staat eigentlich der ist, wogegen auch Bitcoiner sind und was ja auch im Cypherpunk-Manifesto steht, sondern auch große Organisationen und Konzerne.
Ja,
und das habe ich nämlich auch das Gefühl tatsächlich in der Diskussion, was ich jetzt so mitbekommen habe in Bitcoin, dass immer auf dem Staat rumgehackt wird,
ja,
kann man machen, aber dass eigentlich viel zu wenig so auf Finanzinstituten, auf Banken oder das so generell wirtschaftlich agierende Unternehmen irgendwie kaum noch so richtig kritisiert werden dafür, dass Daten irgendwie abgegriffen werden, sondern dass das ist mein Eindruck, dass das vielfach so hingenommen wird, dass die sind ja okay, weil wir gründen ja auch selber Unternehmen und sowas, ne? Und man freut sich, wenn, keine Ahnung, Banken jetzt Bitcoin-ETFs rausgeben und sowas, aber dass das eigentlich genau die gleiche Kritikwürdigkeit ist und wie Geld funktioniert und dass es auch nicht förderlich für Bitcoin ist, sich da anzubiedern und zu sagen, wir wollen als Bitcoin in dieses System reinkommen, sondern dass man das auch klar macht, dass die genauso die Privatsphäre aushöhlen wie der Staat.
Ja.
Vielleicht sogar noch schlimmer. Und dass Banken sich halt auch Daten dazu kaufen, um den Bürger noch immer gläserner zu machen, ne? Was wiederum dieses Privatsphäre-Kapitel in Resistance Money noch viel, viel stärker macht. Also das war wirklich ein gutes Buch, um nochmal zu verstehen, warum eigentlich Bargeld seit jeher dieses originäre Resistance Money ist, wo jetzt Bitcoin eben versucht, die digitale Erweiterung davon zu sein. Und dass das dass da dieser Zusammenhang eigentlich sehr viel stärker ist und dass man sich nochmal klar macht, also es ist auch im Prinzip ein Buch, warum machen wir Bitcoin? Mhm. Ne? Und das macht es nochmal in gewisser Weise klarer, bringt nochmal ein paar schöne Beispiele, auch wie Geld übrigens erst entsteht, ne? Das Bargeld, das war so ein lustiges Beispiel, der Haus des Geldes, ne? Diese Netflix-Serie, ja, wo die da die Zentralbank ausräumen, da sagte eigentlich, klauen die kein Geld, weil sie erst, solange das Bargeld in der Bank liegt, ist es kein Geld. Das muss erst im Umlauf sein, um Geld zu werden. Und erst durch den Akt des Stehlens wird das imitiert und dadurch schöpfen quasi diese Einbrecher das Geld und so. Also es sind viele lustige Beispiele da drin. Es ist sehr einfach zu lesen und es ist ein bisschen selbstverliebt an manchen Stellen. Er mag sich gerne und naja, das ist ja. Und dann noch, das ist wirklich der letzte Tipp in der Hinsicht ist, gibt es auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung, heißt das Geldpolitik im Umbruch, hat Aaron Saar herausgegeben und ist ein Sammelband an Aufsätzen, die sich mit dem Thema Geld in verschiedenen Zusammenhängen beschäftigen. Und das, also wer wirklich ein bisschen nerdig ist, ne? Also wer jetzt wenig Zeit hat, für den ist es wahrscheinlich nicht so interessant, aber ich habe es halt gelesen, weil da auch nochmal ein Kapitel Demokratisierung der Geldschöpfung drin ist und dann bin ich so hängen geblieben und habe die anderen auch gelesen und da ist ein Kapitel, das ist glaube ich von Aaron Saar sogar selber, über wie Geld als Waffe eingesetzt wird, tatsächlich auch so dieser Mythos, Geld ist ja total neutral, ist nur einfach ein Tauschmittel, das ist halt dieses gesamte Buch beschäftigt sich auch damit, dass das eigentlich nicht stimmt. Und da sind ein paar schöne Gedanken auch dazu drin. Ist Geld jetzt eher dieses Tauschmittel oder ist Geld jetzt dieses Schuldverhältnis, was eigentlich ausgedrückt wird? Und dass das auch tatsächlich, ist mein Eindruck, so ein bisschen gleichzeitig stattfindet. Es ist manchmal das eine und manchmal aber auch das andere. Dann gibt's noch mal historisch zu 1923, 1929. Was hat jetzt eigentlich da Hyperinflation, war das wirklich schlimm oder war es die Massenarbeitslosigkeit? Also wer sich für Geld im erweiterten Kontext tatsächlich interessiert, dem kann ich dieses Buch noch empfehlen. Und jetzt zum Abschluss noch ein paar. Hast du eigentlich Bücher gelesen, die nicht Sachbücher waren in letzter Zeit?
Ja, habe ich. Ich habe aber vergessen, wie es heißt. Ich habe wie heißt es denn? Das sind so vierteilig, so ein vier Bände, ist so ein Science-Fiction-Buch.
Oh, Science-Fiction.
Ja, es ist ziemlich witzig, aus den 90er Jahren. Ted Williams, glaube ich. Bin gar nicht sicher. Otherland sind vier Bücher, genau. Da habe ich gerade beim letzten Buch, Otherland, Tetralogie von Ted Williams, genau. Zwischen 1996 und 2001 veröffentlicht. Das ist ganz spannend, da geht es um so virtuelle Realität. Es spielt eine relativ nahe Zukunft. Das ist so wie eine interessante Art, der hat sich eine interessante Art geschaffen, wie man ein Buch schreiben kann, in dem man eigentlich über alles reden kann, indem man halt einfach in der virtuellen Realität spielen lässt. Dann kann man natürlich alles machen, was man möchte. Das ist natürlich sehr praktisch. Da kann man 17 Genres auf einmal unterbringen. Deswegen hat er dann auch vier Bücher draus gemacht. Es liest sich ganz gut. Es ist gute Unterhaltung, kann man gut lesen.
Okay,
und nimmt vieles vorweg, finde ich, also viele Entwicklungen. Es ist ja wirklich, es ist 96 bis 2001 geschrieben und es hatte mal, jedes Kapitel fängt mit so einem Blog an, mit so einem was gerade in den Nachrichten rauskommt zu der Zeit. Und vieles davon ist wirklich so sehr nah an der Realität heute. Es ist schon, dass man sich denkt, wow, du hast da wirklich so 20, 30 Jahre vorher voraus in die Zukunft geschaut. Also vieles ist schon sehr wiedererkennbar, sehr hellsichtig,
das Buch. Okay, spielt Geld eine Rolle irgendwie?
Indirekt, glaube ich. Also nicht technisch, also nicht, wird, glaube ich, nicht so richtig technisch erklärt, wie es funktioniert oder so, aber es geht schon um Geld, ja. Also das schon, ja. Es ist keine Zukunft in dem Sinne wie Enterprise, wo dann Geld keine Rolle mehr spielt.
Ja.
Es spielt schon eine sehr starke Rolle. Es ist sehr nah an der Realität, wie sie heute ist, würde ich sagen.
Okay. Also empfehlenswert. Packen wir in die Shownotes.
Ja. Das ist, glaube ich, ein großer Bestseller. Ich glaube, es ist jetzt nichts besonders, kein besonderer Geheimtipp.
Oh. Naja, aber so die alten Bücher sind ja manchmal, dass man da erst wieder drauf stoßen muss. Ich hab gerade kürzlich mir die Liste der Hugo Award Gewinner nochmal durchgeschaut und sowas.
Ja.
Wusste ich auch gar nicht. Rückwirkend wurde der kleine Prinz auch mit dem Hugo Award ausgebracht.
Ja, das wusste ich
ja
nicht.
Ja, und ich habe mir jetzt die Bücher besorgt von, ich vergesse den Namen immer, aber es hat zum ersten Mal eine afroamerikanische Frau war die erste, die es geschafft hat, dreimal hintereinander den Hugo Award zu gewinnen für eine Serie. Ne? Buch 1, Buch 2, Buch 3.
Krass.
In aufeinanderfolgender. Die will ich jetzt mal lesen, aber was ich noch empfehlen kann, sonst so, wenn ihr, stehen ja bald wieder Ferien an und sowas, Lektüre, sehr empfehlen kann ich von Adrian Tschaikowski, Die Kinder der Zeit. Das ist wenn ein Biologe Science Fiction schreibt, dann wird es wirklich wild. Da geht es darum, irgendwie so eine in der fernen Zukunft, die Erde ist zerstört und so eine Spinnenwelt entwickelt sich, weil die geimpft wurden mit so einem Virus, was die Evolution beschleunigt und wie die so einen evolutionären Prozess durchlaufen und gleichzeitig irren die Menschen irgendwo in der Galaxie umher und es ist ein bisschen weird, aber diese Spinnenevolution, das haut einen wirklich aus, da liest man, da bleibt man dran. Das ist, hat, glaube ich, auch ein paar Preise gewonnen. Das kann ich sehr empfehlen, wenn ihr Zeit habt. Dann, wenn ihr einen Page-Turner sucht, Philipp P. Peterson oder Peterson, ich weiß es nicht. Es ist ein deutscher Autor, der aber unter Pseudonym schreibt. Transport heißt die Reihe. Hat er Self-Publishing rausgebracht. Waren sieben Bücher insgesamt. Und ich habe so pro Buch ungefähr 2 Tage gebraucht. Das ist so, die liest du so, ist wie so ein Film. Ist unglaublich spannend. Es geht irgendwie darum, auf der Welt wird ein Transporter entdeckt, der dich zu verschiedenen Transportern im Universum führt. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann so eine Geschichte. Und das ist, man kann der Autor schreibt sehr spannend, aber die Figuren sind etwas, Stereotyp und platt. Aber es eignet sich besonders, also wenn man einfach so was weglesen will, kann ich die Reihe sehr empfehlen. Und im Gegensatz dazu, das ist mein letzter Tipp, ist das genaue Gegenteil, ist Becky Chambers, die Wayfarer-Serie. Es sind auch 4 Bücher mittlerweile, wurde auch für den Hugo Award zumindest nominiert. Und das ist auch eine Tochter von einer Astrobiologin und einem Raumfahrtingenieur, glaube ich. Und die entwirft eine Zukunftswelt, wo so abgefahrene Leute und Rassen und Charaktere sind. Es ist genau das Gegenteil, weil ein Buch hat so 350 Seiten aus, ne? Und ich habe immer so bis Seite 250 gewartet, bis die Geschichte dann so richtig losgeht, weil sie vorher alles so beschreibt. Aber es ist trotzdem sehr schön und wird dann auch spannend. Also erste 2, ich bin jetzt beim 3. von 4, die bisher da sind. Kann ich auch sehr empfehlen. Das noch so, wenn ihr nicht nur Bitcoin-Bücher und solche Sachen lesen wollt. Liegt dir noch was auf dem Herzen, Stefan?
Nö, ich bin durch.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, wir sind auch mit unserem Pad hier einigermaßen durch. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Inspiration geben und Grund, vielleicht euch das Buch Resistance Money auf die Wunschliste zu setzen.
Oh ja.
Auch wenn ihr es erst später lest, aber das ist eins, das kann man wirklich im Schrank haben und dafür andere Bitcoin-Bücher rausschmeißen, wenn der Platz eng wird. Das ist, glaube ich, so mein Fazit. Da lohnt es sich immer mal wieder reinzugucken, auch weil es sehr gut strukturiert ist, sehr kleinteilig. Ne? Du findest ganz schnell die Kapitel wieder, wo was drin stand, was du dir merken wolltest. Gutes Buch. Fazit. Okay, dann war es das für dieses Jahr, für diesen Monat, für dieses Mal. Wir hören uns bald wieder. Danke, Stefan, für deinen Input und die Diskussion.
Danke, dass du die ganzen Bücher gelesen hast.
Es kommt noch mehr. Es ist jetzt wirklich die große Herausforderung, all dieses Wissen in kürzere Vorträge oder Artikel runterzubrechen. Und das ist, da muss ich sagen, da ist halt dieses Philosophiebuch ist so ein bisschen, ich wünschte, ich könnte das auch so. Mhm. Ich versuche mich daran zu orientieren. Ob ich es hinkriege, weiß ich nicht. Aber das ist wirklich nicht einfach, das runterzubrechen und so stringent zu machen und verständlich.
Das glaube ich, ja.
Aber es ist eine gute Hilfeleistung und eine gute Orientierung.
Ja, bin sehr gespannt. Also leider kann ich ja den Vortrag, glaube ich, nicht anhören. Oder wird der irgendwie aufgenommen?
Der wird nicht aufgezeichnet, aber wenn der gut läuft, und das ist eigentlich mein Plan, dann im nächsten Jahr noch zu verschiedenen Institutionen und Vereinen zu gehen und tatsächlich dieses Thema, diese Schnittmenge Bitcoin und Demokratie eben dorthin zu bringen, wo die Leute sind, die sich damit auseinandersetzen sollten. Mhm. Also seien das jetzt irgendwelche zivilgesellschaftlichen Institutionen oder eben noch andere Landeszentralen für politische Bildung und sowas.
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Adresse.
Bisschen weg von den Bitcoin-Konferenzen, weil die Leute da wissen vieles schon.
Ja.
Vielleicht wissen die meisten Bitcoiner nicht, dass sie insgeheim große Anhänger von Demokratie sind. Den könnte man das nochmal erzählen, aber mal gucken. Ja, schauen wir mal. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Gut.
Gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.